ARD.
Wenn ich einmal reich wäre, singt der Milchmann im Musical Anna Tefka. Sich ein Vermögen herbeizuträumen, funktioniert aber nicht. Vielleicht ein Lotto gewinnen? Auch recht unwahrscheinlich. Der Weltspartag am 30.10., der setzt den Schwerpunkt auf Beharrlichkeit. Wir sprechen über Alternativen zum Sparbuch und darüber, dass es auch gar nicht unbedingt kompliziert sein muss. Und wo die Gefahren lauern, darüber sprechen wir auch.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Loper und sage immer, zum Glück konnte ich mir mein Pech bisher gerade so leisten. Da war auch einiges dabei. Vom guten Kumpel, der sich plötzlich Finanzberater nannte, am Ende aber nur für einen dubiosen Anbieter Kunden fangen wollte. Danke, nein. Ein angeheirateter Cousin schien vertrauenswürdiger, war ja auch Versicherungsmakler. Seine Verträge bedeuteten für ihn eine gute Provision, für mich eher unnütze, teure Policen. Man wird ja mit der Zeit schlauer, hofft man. Doch das Lehrgeld, das muss eigentlich nicht sein, darauf werden wir gleich im Talk ausführlich eingehen. Von Sparschwein bis Bitcoin. Ich habe auch einen Volkswirt zur Achterbahnfahrt von Aktienkursen gefragt, mit einer Versicherungsberaterin über die Must-Haves gesprochen und das Lottoglück, das ist auch ein Thema. Kleiner Spoiler, Millionen gewinnen ist schick, passiert aber wirklich selten. Ich stelle Ihnen meine Gäste jetzt vor und dann sprechen wir über Chancen und Fallstricke der Geldanlage. Wenn man über Geld spricht, dann am besten mit Menschen, die sich damit auskennen und die vielleicht auch schon mal erfahren haben, was schief gehen kann und uns da einen Tipp geben können. Deswegen haben wir diese beiden Menschen als Gäste in die Sendung eingeladen. Das ist zum einen Beate Landgraf, Juristin, Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. in Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Saidi Solilatu, er ist der Chefredakteur, einer der beiden Chefredakteure von Finanztipp und Autor des Buches Finanzen ganz einfach, das in den nächsten Tagen erscheinen wird. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend Ihnen auch.
Und Sie hören es vielleicht, wenn Sie ganz die Ohren weit aufsperren, dass wir ein bisschen unterschiedliche Soundqualitäten haben. Das liegt daran, dass Herr Solilatu in München sitzt. Wir sparen uns Zeit und Reisewege. Und die Frau Landgraf, die in Leipzig ja verortet ist, die ist natürlich bei uns im Leipziger Studio. Wir haben noch das Dresdner Studio aktiv. Da ist mein Kollege Stefan Wiegand und hat das Ohr an den verschiedenen Möglichkeiten, wo unsere Hörerinnen und Hörer sagen können, ich habe da Erfahrung oder ich hätte da mal eine Frage. Das Ganze fassen wir dann später zusammen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal nicht nur den Titel uns anschauen, sondern sagen, was haben Sie denn so in Ihrem Alltag mit Geldding zu tun? Bei Saidi Solilatu sagt es ja schon, Chefredakteur für den Finanztipp, da geht es um Finanzen. Deswegen frage ich zuerst mal Frau Landgraf. Als Juristin, da sind Sie ja nicht die Anlageberaterin. Die gibt es natürlich auch. Also es gibt Anlageberater in der Verbraucherzentrale, wenn man da mal Fragen hat. Aber in Ihrem Fall ist das Kind quasi schon im Brunnen, oder?
Ja, ganz tief in den Brunnen ist es gefallen, in den meisten Fällen.
Okay, und was sind das so für Themenkomplexe? Was ist da passiert? Hat man einfach nur zu viel für das Girokonto bezahlt, oder?
Na, das auch, aber das sind nicht die Fälle, die dann wirklich die Verbraucher bewegen. Bewegt ist es natürlich, wenn man viel Geld verliert, weil man einem Kryptobetrug aufgesessen ist und das Geld dann einfach weg ist. Oder wenn plötzlich man auf eine falsche E-Mail, auf einen Link geklickt hat und das Geld vom Konto abgeräumt wurde. Das sind halt die Sachen, die wir so sehen.
Und da haben wir es ja dann immer wieder in den Radionachrichten, wenn in der Region mal so ein Fall ist, dann melden wir das auch, aber eben gar nicht so sehr wegen dieser einen betroffenen Person, sondern um aufmerksam zu machen. Wie erreichen Sie die Menschen, um da ein bisschen wach zu rütteln?
Also wir machen es auch. Wir versuchen auch aufmerksam zu machen. Wir machen auch Veranstaltungen vorbeugend, um auf solche Methoden hinzuweisen und den Verbrauchern eben zu sagen, wie sie sich schützen können.
Wie geht's Ihnen dann, wenn jemand da wie ein Häufchen Elend vor Ihnen sitzt und sagt, mir ist das passiert?
Nicht so sehr gut, weil man ihm ja nicht sagen kann, dass er sein Geld wiederbekommt. In den meisten Fällen ist das Geld ja dann weg.
Okay, also da doppelte Vorsicht. Wir werden vielleicht nochmal dann genauer drauf eingehen, was für Fälle Ihnen da in letzter Zeit so untergekommen sind. Und jetzt zu Herrn Solilatu. Das Buch, was demnächst erscheint, heißt Finanzen ganz einfach. Das ist ja ein Versprechen. Und das lösen Sie ein?
Ich denke schon, dass ich das einlöse, denn mit dem Finanzprinzip versuche ich eben darzustellen, dass man sich beim Thema Finanzen am besten auch wirklich nicht kompliziert macht. Denn das ist das, was die Finanzbranche uns in vielen Fällen weismachen will, dass wir zum Beispiel für die Geldanlage, für die Altersvorsorge unbedingt einen Berater brauchen. Und leider ist es halt oft so, dass die entsprechende Beraterin oder der entsprechende Berater nicht unbedingt in unserem besten Interesse handelt, weil die oft natürlich ein Anreizsystem von Provisionen haben und dabei uns oftmals Verträge verkaufen, die zu teuer sind, die wir nicht richtig durchblicken. Und dabei geht es halt in vielen Fällen auch sehr einfach, selbst zu machen zu absolut geringen Kosten. Vor allen Dingen habe ich dann auch einen richtig guten Überblick. Und wenn ich einen guten Überblick und Durchblick habe, dann mache ich auch weniger Fehler.
Also höre ich daraus, sehen das so, dass da so ein bisschen auch so ein Potjomkinsches Dorf aufgebaut wird, also so eine Riesenkulisse, so das ist ganz, ganz schwierig mit den Finanzen und wenn Sie nicht jemanden an der Hand haben, der Sie da durch diesen Dschungel führt, dann sind die A schon verloren. Ist das ein Grund oder an sich ist ja aber diese Finanzwirtschaft dann trotzdem auch schon kompliziert, wenn man sich mal so genauer hineinbegibt und bestimmte Instrumente anschaut?
Ich glaube, dass es eine Erzählung, ein Märchen ist, das uns seit Generationen erzählt wird. Das geht zurück auch auf dieser Glaube, der ist schon unseren Eltern, unseren Großeltern erzählt worden, dass Finanzen tatsächlich was Komplexes sind, dass es kompliziert sein muss und vor allem, dass wir das halt nicht selbst können. Wir werden so ein bisschen in diese Laienpositionen hineingedrängt und dann gibt es die großen Experten in der Finanzindustrie, ob das jetzt der Finanzberater ist, der in meinem Wohnzimmer sitzt oder der große Fondsmanager, ne, der irgendwie da hunderte von Millionen verwaltet. Das sind dann sozusagen diejenigen, die mir nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern eben es besser wissen und dadurch mich ein Stück weit auch ein bisschen, das sage ich jetzt ganz bewusst, künstlich dumm halten. Aber ich genau mit meinem Buch wende ich mich dagegen, denn letztendlich kann wirklich jeder und jeder selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und sich auch da ein Stück weit selbst empowern zu sagen, hey, das ist alles kein Buch mit 7 Siegeln. Ich kann vor allen Dingen insbesondere meine Altersvorsorge, aber auch viele andere Dinge, was Finanzen angeht, selbst in die Hand nehmen und braucht da auch niemand dazu, weil es ist am Ende mit ein bisschen Selbstantrieb und einer kleinen Information und zum Beispiel Lektüre natürlich meines Buches nicht so kompliziert.
Gut, also die Werbung fürs Buch war schon super, aber es ist tatsächlich deswegen auch interessant, aber die 7 Siegel tatsächlich nicht dran sind. Ich habe ein Vorab-Exemplar, das ist jetzt nicht versiegelt und wenn man in das dann, man kann es ja auch schon vorbestellen und dann kann man ja dann vielleicht relativ bald dann in das Inhaltsverzeichnis schauen und sieht dann eben, da ist so eine gewisse Strategie, wie geht man ran, weil meistens ist es ja so, dass man sagt, das ist so viel, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe da wahrscheinlich noch einen Vertrag, der ist nicht günstig und dann habe ich dort noch was, das weiß ich gar nicht mehr, wie das funktioniert und da hat mir da einer was erzählt und da bin ich vielleicht in was reingetappt und muss das wieder loswerden. Sie sagen, erstmal die Basis legen und dann dieses Aufräumen später, richtig?
Genau, weil wenn ich mich sozusagen mit diesen Verträgen, die womöglich bei mir im Ordner sind und ich ein bisschen an denen verzweifle, wenn ich mich an denen aufhalte, dann verliere ich, wir haben ja heute schon gehört, spare in der Zeit, ne? Dann verliere ich Zeit. Und die Zeit ist wahrscheinlich eigentlich das wertvollste Gut, das ich überhaupt habe, gerade wenn es um Geldanlage geht. Mit anderen Worten, ich stelle mich erstmal ganz grundsolide auf mit dem Finanzprinzip. Das sind 4 einfache Töpfe. Girokonto hat eh jeder von uns. Kreditkarte braucht man heutzutage natürlich auch noch. Dann ganz wichtig, ein Tagesgeldkonto als Sparkonto, als absolut sichere Geldanlage, auch für den Notgroschen und ähnliches. Und dann kommt der eigentliche Gamechanger, das ETF-Depot. Also die Anlage langfristig in einen breit gestreuten Aktienindexfonds, weil ich, wenn ich dort Geduld mitbringe und über lange Zeiträume und lange heißt hier 15 Jahre und mehr Geduld mitbringe, dann kann ich dort Renditen erzielen, die in aller Regel deutlich oberhalb der Inflationsrate liegen. Das heißt, mein Geld wird schneller mehr, als es durch den Anstieg der Preise entwertet wird. Und das ist eigentlich das eigentlich wichtige Spiel. Das ist das, was mir gelingen muss. Und über diese 4 Töpfe hinaus, wenn ich mich entscheide, ich lasse es mein Leben lang dabei, dann ist es auch gut so. Und gegen diese Folie der Einfachheit, gegen dieses Finanzprinzip, kann ich dann alles andere, was ich in meinem Ordner habe, dagegen abwägen und mir sagen, will ich mir das noch antun? Ja, muss das noch sein? Macht das wirklich Sinn für mich? Aber wenn ich erstmal den Vergleich habe, wie es einfach geht, dann tue ich mich mit anderen Entscheidungen auch wesentlich leichter.
Okay, ja, wir werden uns dann noch, Sie haben jetzt schon dieses Angstwort, ne, Aktie gesagt, da werden wir noch drauf eingehen wahrscheinlich, ob das was ist, wo man Angst haben muss und in welchen Fällen man da vielleicht auch tatsächlich dann in die Falle tappen kann. Ich würde nochmal Frau Landgraf fragen, weil jetzt war ja dieses Thema Beratung, kommen wir kurz drin, ne, dass es diese unterschiedlichen Formen von Beratung gibt, einer, der sehr nah an der Firma ist, die das Produkt erzeugt, einer, der vielleicht ein bisschen unabhängiger ist. Ist so Beratungsfehler oder vermeintliche Beratungsfehler auch ein Thema, was in der Verbraucherzentrale oft aufploppt?
Also es ploppt auch schon auf, ja, so häufig jetzt nicht. Also grundsätzlich können die Verbraucher ja bei uns diese Sachen überprüfen lassen, also was diese beinhalten.
Wie funktioniert das? Komme ich dann einfach vorbei und sage, ja, guten Tag, ich habe mein Giro, gucken Sie mal ins Kleingedruckte? Oder?
Ja, genau. Aha. Genau so einfach ist okay. Das. Also, ne? Und dann schauen wir uns das an und sagen, weil die ja häufig auch von den Beratern nicht so beraten werden, dass sie eigentlich verstehen, was sie da abgeschlossen haben, dass zum Beispiel eben Provisionen als erstes von solchen Sachen runtergehen und dann dadurch diese Sparsumme deutlich geringer ist, als der Verbraucher eigentlich glaubt.
Ja, ja, man kriegt ja dann, wenn man mal sowas hat, dann irgendwann im Jahresende, mittlerweile gibt es ja Transparenzaufgaben, dass genau. man dann solche Übersichten sieht und sagt, was ist denn das alles, wofür gibt denn hier was ab? Also man sieht dann zwar die Summe, die weg ist, aber versteht immer noch nicht warum, weshalb, wieso ja. und da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei dem, was Herr Solilato eben auch gesagt hat. Ja, die vier Töpfe haben Sie eben schon angesprochen. Wir werden im Laufe dieser Dienstags-Direktausgabe dann auch noch zum Beispiel auch mal kurz über Börse reden. Wir werden auch darüber reden, ob vielleicht ein Lottogewinn nicht eine super Idee ist, ganz schnell ein großes Portfolio aufzubauen und aber mit Augenzwinkern natürlich. Und wir werden auch über das Thema Versicherungen reden. Da weiß ich, dass Sie da auch drauf eingehen, aber das stellen wir noch ein kleines bisschen zurück. Wenn Sie das Tagesgeld eben angesprochen haben, also Solilato, als so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Sparschwein 2.0, könnte man das sagen, oder ist man bei 4.0 wieder? Also das Sparbuch der neuen Zeit, könnte man das so benennen?
Ja, absolut. Das Tagesgeldkonto ist das moderne Sparbuch. Nebenbemerkung, ein Sparbuch braucht heute wirklich niemand mehr. Also man kann ziemlich bedenkenlos sein Sparbuch ja, entweder abräumen oder kündigen und das auf dem Tagesgeld.
Genau, nicht schreddern, bevor man das Geld runter hat.
Also nee, genau, das wäre schlecht, ja. Das Geld bitte vorher runterholen. Und dann, da kann man sich auch gut informieren, trotzdem bei sicheren Banken gute Zinsen kassieren, aber sich bitte nicht damit ausruhen. Denn ich kann letztendlich langfristig nur erwarten, dass ich mit einem guten Tagesgeldkonto so ungefähr einen Inflationsausgleich, da ist schon wieder das Wort Inflation, hinkriege, aber so richtig reich oder letztendlich real Vermögen aufbauen, also dass mein Geld mehr wird, als sozusagen die steigenden Preise entwerten, was wir vorhin schon hatten, das kann ich mit dem Tagesgeldkonto nicht erwarten, dass das funktioniert.
Das sind ja so diese drei Szenarien generell. Das eine ist eben, dass man sagt, ich mache gar nichts damit und das Kopfkissen, dann ist eben die Inflation, die es wegfrisst. Und da sind wir ja auch immer so Pi mal Daumen, 2% ist immer angestrebt, meist immer ein bisschen drüber, ne? Und da ist dann eben so ein Tagesgeldkonto dafür da, dass man diese erste Angst ein bisschen nehmen kann, weil da nicht mehr so viel davon abschmilzt, richtig? Da ist man so annähernd pari pari.
Genau, also dafür geht es eigentlich. Ich muss ja auch laufend liquide Rücklagen haben, also an die ich jederzeit rankomme, wenn das Auto kaputt geht, die Waschmaschine kaputt geht oder eine Steuernachzahlung ungünstigerweise ins Haus trudelt, der entsprechende Bescheid vom Finanzamt. Und da brauche ich natürlich Sachen, die sicher angelegt sind und die dann zumindest nicht durch die Inflation entwertet werden. Aber wir kennen uns ja auch ein bisschen alle und man sieht es auch an den Statistiken, wir neigen halt leider in Deutschland dazu, auch zu viel Geld auf solchen Sparkonten, aber auch auf dem Girokonto rumliegen zu lassen. Und dann machen wir halt leider auch nicht genug draus.
Okay, also das ist eine sichere Anlage, haben Sie gerade gesagt. Da muss man auch noch auf was achten, ne? Da, wo die Bank ist zum Beispiel, da auch nicht jedem Versprechen hinterherrennen.
Genau, also da wäre ich auch skeptisch, wenn ich irgendwo im Internet sehe ein Angebot für ein Tagesgeldkonto oder ein anderes Konto, wo dann irgendwie, ich sage jetzt mal 4 oder sogar 5% draufstehen, die sind sicherlich nicht risikolos. Das wird wahrscheinlich eine Bank sein in einem Land, wo man besser nicht hingeht. Also es muss übrigens nicht unbedingt eine deutsche Bank sein. Es gibt natürlich auch ausländische Banken, meistens mit Vertretungen in Deutschland. Da kann ich das gut machen. Es kann eine österreichische Bank sein, eine niederländische Bank oder auch eine schwedische Bank. Das sind alles Länder mit einer Top-Einlagensicherung. Da muss ich mir um mein Geld keine Sorgen machen. Aber ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Schon Frankreich hat nicht zuletzt, auch aufgrund der zuletzt ja gewissen Turbulenzen und auch der gewissen Staatsschulden, die da sind, nicht mehr die beste Bonität, nicht mehr die besten Bewertungen. Und ich würde zum Beispiel kein Tagesgeldkonto bei einer französischen Bank machen.
Ja. Und jetzt ohne zu viel Werbung für das eigene Haus zu machen, man kann ja auf Vergleichsseiten wie eben auch bei Finanztipp zum Beispiel dann schauen und dann eben aber trotzdem das nochmal diesen Gegencheck machen, ne? Weil es gibt ja auch garantiert neben Ihnen einige Anbieter, die dann sagen, ich empfehle jetzt erstmal was und habe dann vielleicht trotzdem wieder was davon im Nachgang.
Genau, also wir empfehlen dort bei Finanztipp, weil wir ja letztendlich Teil der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung sind, immer nur Sachen, die wir wirklich im Sinne des Verbrauchers machen. Da geht es nicht darum, dass wir irgendwie damit wahnsinnig viel Geld verdienen oder ähnliches, sondern in erster Linie stellen wir uns immer die Frage, wo würde ich denn selbst mein Geld hinbringen? Ne? Und ich hatte tatsächlich auch mal ein Konto, das ist schon ein paar Jährchen her, bei einer französischen Bank. Das würde ich, wie ich gerade gesagt habe, heute nicht mehr machen, ja? Weil ich das einfach als absolut sicher einschätzen können muss, die entsprechende Bank. Und da bietet eben Deutschland, aber auch Österreich, Niederlande nur als Beispiele, eben schon die beste Sicherheit, wenn ich aus Deutschland heraus das betrachte.
Für unsere Sendung haben wir uns den Titel gegeben, Spare in der Zeit, Chancen und Fallstricke bei der Geldanlage. Und wer auf www.sachsenradio.de die Sendung verfolgt hat, vielleicht schon wissen wollte, was ist denn das Thema heute, wer ist denn heute so da, hat dort drei Köpfe gesehen. Neben Beate Landgraf, der Juristin und Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, und Saidi Solilato, dem Chefredakteur von Finanztipp, auch Alexander Ditt, den Vorstandsvorsitzenden der IG Börse Dresden e.V. Und nun war es so, dass dann leider durch eine Erkrankung jetzt die Absage kam. Es kann also nicht dazu, dass er zu uns ins Studio kommen konnte, aber so krank nun auch nicht, dass es nicht telefonisch geht. Wir haben uns telefonisch verabredet und ich erreiche ihn gerade in Berlin. Danke erstmal, dass es geklappt hat und schönen Abend.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend auch von mir und vielen Dank für die Einleitung.
Ich wollte nämlich unbedingt jemanden, also neben denen, die so beratend und geht doch ganz einfach auf die Sachen draufschauen, jemanden haben, der sagt, naja, ich versuche mich da gerade drin. Und die IG Börse Dresden e.V., das ist ja so ein Zusammenschluss von Menschen, die am Geldmarkt, am Aktienmarkt, an Finanzieren, an Investieren interessiert sind. Wir fragen ja auch immer, gibt es so einen Satz, mit dem man beschreiben kann, wie Sie zum Thema stehen? Und da haben Sie gesagt, Sparen ist der Anfang. Echtes Vermögen entsteht erst durch langfristiges Investieren. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was die IG Börse Dresden für ein Verein ist. Der ist ja auch nicht gerade erst gegründet, ne?
Nein, das stimmt. Wir haben dieses Jahr sogar tatsächlich unser 30-jähriges Jubiläum. Der Verein, also IG Börse Dresden, wurde 1995 gegründet. Wir feiern jetzt dieses Jahr unser 30-jähriges Jubiläum und sind dann natürlich sehr stolz, dass der Verein schon so eine lange Historie führt.
Ist der Verein älter als Sie? Kann ich das fragen?
Ja, der Verein ist tatsächlich älter als ich, genau.
Okay, und sagen Sie mal, was der Verein tut, weil IG Börse klingt jetzt so, naja, ist das, also es gibt ja verschiedene Börsen, wo man Dinge austauscht. Gehen Sie zusammen irgendwie nach Frankfurt und platzieren dann Aktien oder was machen Sie?
Ja, vielleicht einfach, um kurz den Begriff IG Börse, wie Sie eben gesagt haben, zu klären. Was heißt das? Also das ist sozusagen die Interessengemeinschaft Börse Dresden und wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir gemeinnützig sind und wir setzen uns für finanzielle Bildung am Standort in Dresden, aber speziell auch für Sachsen ein. Genau, und wollen halt einfach dafür sorgen, dass es einen Ort gibt, wo man sich kostenlos weiterbilden kann, speziell was Aktien, Börse, Finanzmärkte betrifft.
Das bedeutet also nur, wer Vereinsmitglied ist, geht dort, kann dann von diesem Wissen profitieren, ja? Oder das heißt, man ist Mitglied und hat dann dadurch irgendwelche Workshops und solche Dinge?
Nein, tatsächlich nicht. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Also man kann sozusagen die Veranstaltung bei uns auch kostenlos besuchen. Das ist nämlich uns auch ganz wichtig, dass es einen Ort gibt, wo halt jeder, also der auch nicht Mitglied ist, zu uns kommen kann und sich halt weiterbilden kann. Und da ist halt unsere Hauptfunktion oder unser eigentlicher Eventpunkt immer der Montagstreff. Das ist immer Montagabend, kommen wir immer 18.30 Uhr in Dresden zusammen und laden Externe, mittlerweile die Elite, die Finanzelite aus Deutschland ein und ja, die dann halt sozusagen kostenlose Vorträge ja, geben.
Mhm. Und dann sitzen alles Menschen wie Sie, also ja, relativ junge Leute und die oft auch im Studium gerade sind dort oder wer sitzt dann so und hört sich das an?
Tatsächlich sind es nicht nur Studenten, sondern es ist wirklich von jung bis alt mittlerweile, also von Schülern bis hin zu Rentnern ist bei uns sozusagen alles vertreten, was mich natürlich auch erfreut, dass da nicht nur die junge Generation dabei ist, sondern auch die ältere und dass es ein gemischtes Publikum ist.
Ja, wie müsste denn Finanzbildung Ihrer Meinung nach aussehen? Nicht damit sie es nicht geben muss, aber damit nicht manche vielleicht das erste Mal so richtig damit konfrontiert werden mit dem Thema, wenn sie sich bei Ihnen in so einen Vortrag setzen.
Finanzbildung sollte meines Erachtens von früh an sozusagen zugänglich sein und meiner Meinung nach auch in den Schulen schon thematisiert werden, weil es ist gerade, um das langfristige Investieren sinnvoll zu machen, ist es sinnvoll, dass man einfach von den jungen Jahren an anfängt zu investieren und sich damit beschäftigt. Deswegen ist es, je früher, desto besser.
Saidi Salendato hat ja vorhin gesagt, das Sparbuch ist out, aber ich weiß noch, als Kind habe ich tatsächlich so ein Sparbuch gekriegt, da lag dann so ein Anfang drin und dann durfte ich, als ich so ein bisschen was davon verstand, das erste Mal mit dann zu dieser Sparkasse, war es in dem Fall, gehen und mir die Zinsen fürs Jahr eintragen lassen unter dem Motto, weil das alles artig liegen geblieben ist, gibt es jetzt hier so ein kleines bisschen obendrauf und das fand ich dann damals gut, da hatte ich so meine erste Finanzbildung, dass man diesen Marshmallow-Effekt ist das, glaube ich, ne? Da gab es ja immer so einen Versuch, wenn man das sagt, ich lass das mal liegen und gehe nicht gleich ran, dann wird das dann später mehr. Ist das schon so ein bisschen anfangs von Bildung, wo Sie sagen, damit müsste es losgehen und dann müsste man natürlich noch wissen, welche Modelle und Instrumente es heute gibt?
Definitiv, also alles, sage ich mal, in die Richtung ist ein Anfang, so wie ich das ja auch in dem Zitat beschrieben habe. Also, dass man mit dem Sparen allgemein mit dem Thema Finanzen, Geld sich auseinandersetzt, ist der erste Anfang und ist der richtige Weg. Aber natürlich, um halt langfristig, wie das auch vorhin schon bereits erwähnt wurde, um langfristig erfolgreich zu sein, sollte man sich definitiv auseinandersetzen und natürlich auch was mit seinem Geld machen, weil wir aktuell eine Inflationsrate von 2,4% haben. Und ja, was auch vorhin schon thematisiert wurde, bei den Tagesgeldzinsen spricht man aktuell in der Regel unter 2%. Das heißt, das Geld verliert aktuell an Wert.
Ja. Und da muss man was tun. Dann würde ich die letzte Frage, danke auch, dass wir das kurz telefonisch zumindest anreißen konnten. Jetzt haben wir schon rausgekriegt, dass Sie unter 30 sind. Wie lange beschäftigen Sie sich jetzt schon mit diesem Thema Vermögensaufbau irgendwann mal und Geld anlegen und diesen ganzen Börsenthemen und so weiter? Wie lange ist das schon in Ihrem Leben?
Bei mir ist es ungefähr ab dem 15. Lebensjahr, habe ich angefangen, mich mit Aktien und den Finanzmärkten auseinanderzusetzen. Ja, da haben mich meine Eltern mehr oder weniger ein bisschen in die Richtung gelenkt oder dazu gebracht, mich sozusagen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und natürlich hatte ich dann auch in der Schule weitere Berührungspunkte und dann auch im Studium, gerade auch mit dem Verein jetzt, ist es eine sehr gute Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Okay, dann bevor ich Danke sage und Ihnen so virtuell winke, würde ich nur ganz kurz fragen, Frau Landgraf, Herr Solidato, haben Sie Fragen quer vielleicht an Herrn Ditt?
Wie jung sind denn die Menschen, die sich da bei Ihnen melden und in den Vorträgen sitzen? Denn das, was wir als Verbraucherzentrale häufig sehen, ist, dass sich gerade junge Menschen da gar nicht damit beschäftigen. Wir gehen auch mit Vorträgen in die Schulen, um so eine Grundlage zu Finanzen schon auch zu legen, auch zur Schulzeit. Aber häufig sehen wir auch, dass gerade junge Leute sich aufgrund der Leichtigkeit, mit der man sich heute im Netz bewegt, auch häufig verschulden.
Okay, irgendwo was kaufen und...
Genau, also es geht jetzt, kaufe heute und zahle später, ne? Solche Sachen und PayPal bietet dann und Klarna und wie sie alle heißen, Ratenkredite. Und wir haben ja auch eine Schuldnerberatung in der Verbraucherzentrale und da sind durchaus auch junge Menschen.
Herr Titt, die Frage, wie sind die Jüngsten, die da mit in den Vorträgen sitzen, ungefähr, circa?
Circa würde ich sagen, schon ab 13, 14 haben wir einzelne Teilnehmer, aber die Masse ist im Schnitt so 20 bis 25, also kann man ungefähr sagen, genau.
Okay, gut.
Mich würde ja noch interessieren, welche Vorträge sozusagen die beliebtesten sind. Also was ist das, was an den meisten Anklang findet?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten, wie gesagt, mittlerweile kommt so die Finanzelite. Also wir haben viele Finfluencer, die alleine halt auch eine große Reichweite mitbringen. Das sind natürlich dann auch die bestbesuchtesten Vorträge bei uns. Da haben wir unter anderem Namen wie Christian B. Röhl, ein Moritz Hesse, ein Manuel Koch oder eine Gisela Bauer, die uns im letzten oder in diesem Jahr besucht haben. Und ja, wir hatten jetzt letzte Woche unsere Auftaktveranstaltung mit über 230 Teilnehmern. Was man sagen muss, für einen Montagabend in der Uni, finde ich das schon sehr beeindruckend, dass sich mittlerweile so viele oder anfangen, so viele sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Vorträge zu besuchen.
Gut, Herr Solidato, haben Sie gerade überlegt, ob Sie sich mal einladen
für den Vortrag? Das war jetzt keine Anbahnung sozusagen an der Stelle. Mich hätte interessiert sozusagen, auf welche Themen junge Leute dann vor allen Dingen anspringen, weil ich sage mal gerade auch bei Finfluencern, ist die Qualität ja unterschiedlich. Ne? Das heißt, es ist keine Aussage über die Namen, die jetzt gerade genannt wurden, sondern dass wir halt auch gerade feststellen, gerade auf Social Media, dass da auf ganz unterschiedliche Finfluencer angesprungen wird. Das mag auch total seriöse Informationen sein, aber manchmal wird halt da dort auch letztendlich Werbung gemacht für, Frau Landgraf hat es ja zum Teil auch schon angesprochen, für Finanzprodukte, die zweifelhafter Natur sind, wo einfach auch die Gier dann, glaube ich, auch mit vielen Leuten auf Social Media durchgeht. Wenn dann die Renditen zu groß sind, zu schön sind, um wahr zu sein, naja, dann sind sie halt oftmals auch nicht wahr.
Genau, auf den Spruch wäre ich sonst jetzt auch noch gekommen. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, Dankeschön, Alexander Ditt, dass es geklappt hat, weil ich habe jetzt auch noch ich weiß, dass Sie weiter zuhören. Ich habe auch sozusagen so einen Finanzexperten, den Sie entweder vielleicht schon mal hatten oder nicht. DekaBank-Chef Volkswirt, war der schon mal bei Ihnen?
Nee,
war er noch nicht. Dann haben wir jetzt den kleinen Mini-Vortrag, auch für Sie und auch für alle anderen. Also Dankeschön, Alexander Ditt, und weiterhin gute Besserung. Danke, dass es so geklappt hat. Und ja, Dr. Ulrich Kater, der ist promovierter Volkswirt und war beim Deutschen Institut der Wirtschaft, im Bundesverband der Deutschen Banken. Und seit einem Vierteljahrhundert arbeitet er bei der DekaBank, dem Investmenthaus der Sparkassen. Seit gut 20 Jahren ist er dort der Chefvolkswirt. In dieser Zeit hat er ja einige Höhenflüge und Abstürze an den Börsen erlebt und war dann gebeten, sie zu erklären, zum Beispiel die Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends, als klar wurde, dass viele Internetfirmen völlig überbewertet waren. Er kam dann zum Börsencrash, zum Bankrott vieler Startups und dann war aber auch der 2008 der Hypothekenkredit mit Lehman Brothers. Ne? Man weiß also, dass, als die Pleite ging, ging das los. Später kam dann die europäische Staatsschuldenkrise noch dazu, die am Beispiel Griechenland ins kollektive Gedächtnis sich einbrannte. Und das sind längst nicht alle Krisen und Skandale der vergangenen 25 Jahre. Dennoch stiegen die Kurse nach jedem Absturz wieder an. Und deswegen wollte ich von Dr. Carter als erstes wissen, ob dieser Vergleich zu einer Achterbahn, der sich mir da aufdringt, ob der aus seiner Sicht auch passt und wie er das sieht.
Naja, er passt schon insofern, als dass wir an der Börse, insbesondere bei Aktien, ja ein Auf und Ab haben. Und so in den täglichen Schwankungen muss man da auch nicht immer was hineingeheimsen. Bei der Aktienanlage ist es ja wichtig, dass wir in ganz langen Zeiträumen denken. Wer nur kurz Geld anlegen möchte, für den sind die Aktienmärkte nichts. Und wenn wir in ganz langen Zeiträumen denken, dann kommt aus dem täglichen Auf und Ab dann eine ganz lange Aufwärtsbewegung. Wenn wir mal ganz lange zurückgehen, vor 30 Jahren stand der DAX bei 3.000 Punkten. Jetzt sind wir bei über 20.000 Punkten, gehen auf die 25.000 Punkte zu. Und deswegen Achterbahn ja, aber es geht immer aufwärts.
Ich glaube, Volatilität ist dieser Fachbegriff für diese Auf- und Ab, die wir jetzt beschrieben haben. Ich habe den Eindruck, dass diese Volatilität über die Jahre gestiegen ist und dass anders als vielleicht früher die Aktienmärkte darauf auch nicht mehr so hektisch reagieren. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen können als Fachmann?
Ja, also Volatilität ist wirklich der Fachbegriff dafür, wie stark diese Schwankungen sind. Das misst man natürlich. Man vergleicht immer den Tag zum Vortag oder die Woche zur Vorwoche. Man kann nicht sagen, dass diese Volatilität, das heißt die Schwankungen, angestiegen sind über lange Zeiträume. Wir haben vielmehr eher Phasen, wo sie mal nach oben geht, aber dann beruhigt sie sich auch. Die Welt ist ja in Unordnung und wir hören sehr viele problematische Themen jeden Tag. Und wir haben dieses Jahr mit der US-amerikanischen Regierung ein Riesenthema gehabt. Aber die Volatilität, das heißt die Unsicherheitsanzeige an der Börse, hat gar nicht ausgeschlagen. In diesem Jahr ist die Volatilität für viele überraschend sehr gering geblieben.
Also sind Anleger nicht mehr so ängstlich oder sind andere Anleger am Markt? Was könnte der Grund sein?
Nee, das hat damit zu tun, dass die Börsianer eine andere Interpretation von dem, was da gerade passiert, haben, als die wir jetzt so jeden Tag in die Zeitung gucken und uns fragen, was passiert da und wie ändert sich die Welt. Die Börsianer trennen einfach viel mehr zwischen Politik und Wirtschaft und sie haben erkannt, dass die Wirtschaft, die Unternehmen, auch unter solchen starken Veränderungen doch eine immense Anpassungsfähigkeit haben, Flexibilität haben. Und die Börsianer haben festgestellt in diesem Jahr, dass die Werte, die an der Börse gehandelt werden, das heißt die Umsätze und auch die Erträge und damit auch die Gewinne der Unternehmen, von diesen Turbulenzen im Ganzen nicht stark beeinträchtigt sind. Und darauf haben die Börsianer recht früh gesetzt. Und deswegen hat sich dieses politische Geschehen, was wir als disruptiv ja wahrnehmen, und es ist ja auch disruptiv, es ziehen neue Zeiten auf, hat sich in der Wirtschaft und an der Börse eben gar nicht so widergespiegelt.
Sie haben Donald Trump schon angesprochen, da geht es ja um diese Zollpolitik. Gibt es noch andere Punkte, die Sie immer wieder aufzeigen, wo Sie sagen, ja, daran merkt man es auch, dass wir in so einer anderen Welt leben oder darauf hinsteuern?
Also in unserer Interpretation reagiert Amerika vor allen Dingen auf viele Veränderungen aus den letzten Jahrzehnten, insbesondere auf den Aufstieg Chinas. Und das führt zu einer völlig neuen Weltordnung. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind für die Börse insgesamt, das haben wir gerade schon festgestellt, gar nicht so schlimm, beziehungsweise das Wachstum in der Welt geht durchaus weiter. Unter dieser Oberfläche finden aber schon sehr viele Veränderungen statt. Also klar, deutsche Unternehmen, die bisher nach Amerika exportiert haben, müssen sich jetzt schon fragen, wie gehen sie mit diesen 15% Zoll jetzt um? Und da gibt es schon sehr, sehr viele Änderungen. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und das muss man natürlich an der Börse dann auch herausfinden, welche Firma gewinnt, welche verliert. Sie fragen aber auch noch jetzt nach weiteren Themen, die über dieses große Politikthema noch die Börse beeinflussen. Es ist immer so, dass zu einem Zeitpunkt viele Entwicklungen auf einen Börsenkurs einstürzen. Die nächste große Entwicklung ist sicherlich die technologische Revolution, die wir zurzeit haben, in Gestalt dieser künstlichen Intelligenzanwendungen. Und wenn ich noch einen Punkt dazu nehmen würde, dann ist es vor allen Dingen auch die demografische Entwicklung, die immer näher ranrückt. Und dann ist schon die Frage, wie wollen wir die Gesellschaft und die Wirtschaft aufbauen in Zukunft und was zieht das für Veränderungen nach sich? Stichwort Sozialsystem. Also diese drei großen Themen, Weltpolitik, technologische Entwicklungen und die Demografie, das sind drei der Megathemen unserer Zeit.
Ich weiß, dass Volkswirte ja gerne in Szenarien denken. Wenn ich mal diese Szenarien vereinfacht zusammenfassen kann, dann sagt das eine immer, es wird schlimmer, das andere es bleibt ungefähr so und das nächste, es wird besser. Wo liegen wir tendenziell? Was meinen Sie?
Naja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Umbau der Weltwirtschaft begonnen hat. Wir wissen etwa, wo es hingeht und wir erwarten, dass die wichtigste Größe für die weltweiten Börsen, nämlich das Wachstum der gesamten Weltwirtschaft, weil Aktienmärkte sind heutzutage internationale Märkte. Deutsche Unternehmen im DAX haben wenig mit Deutschland zu tun, sondern leben von der weltweiten Konjunktur. Und deswegen schauen wir auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft. Und da stellen wir im Gegensatz zu der Erfahrung hier in Deutschland eben weiterhin einen Zuwachs der Aktivität fest. Das heißt, es gibt neue Käuferschichten, es gibt neue Unternehmen, es gibt neue Technologien an verschiedenen Stellen der Welt und die sind es, die am Ende auch bei DAX-Unternehmen dann in Gestalt von steigenden Umsätzen und Gewinnen ankommen. Diese Entwicklung, die sehen wir weitergehen unter neuen Vorzeichen, aber die Weltwirtschaft wird weiter wachsen. Das ist der Grund Optimismus, den wir für die nächsten Jahre auch weiter fortsetzen. Die Demografie ist auch ein wichtiger Punkt, auch an allen Finanzmärkten. Und hier ist auch eher eine Unterstützung in den nächsten Jahren für Aktienkurse zu erwarten, weil alternde Gesellschaften vorbauen. Die Ersparnis ist hoch und die Bildung von Vermögen steigt in den nächsten Jahren noch an. Das macht uns für die Aktienmärkte insbesondere positiv gestimmt. Und das drückt sich auch beispielsweise im konkreten 12-Monats-Ausblick aus. Wir glauben, dass der DAX dann durchaus in einem Jahr die 25.000 Punkte überstiegen haben wird, sogar Richtung 26.000 geht.
Soweit die Einschätzung von Dr. Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DekaBank. Herr Solilato, wenn ich es vorhin richtig gehört habe, dann ist das was, wo Sie so genau gar nicht drauf schauen und das auch nicht raten würden, dass man auf diese Auf und Abs und was geht da gerade, muss man nicht so genau hingucken, glaube ich, wenn man Ihrer Idee folgt.
Genau, man sollte gar nicht drauf gucken. Das ist die große Kunst sozusagen beim langfristigen Investieren mit Aktien und Aktien-ETFs, also einem breit gestreuten Korb letztendlich von Aktien, sich tatsächlich auch von dem, was gerade in der Welt los ist, zu insbesondere von Donald Trump, nicht verunsichern zu lassen. Denn es wurde ja gerade auch angesprochen von Kollegen von der Deka, dass das Bild der Achterbahn tatsächlich nicht ganz passt, weil die Achterbahn letztendlich da wieder ankommt, wo sie angefangen hat. Das ist aber am Aktienmarkt eben nicht der Fall. Ja, es gibt ein Auf und Ab, aber wir schwanken nach oben. Und die Schwankungen, die sind ganz normal, wurde auch angesprochen, die sind jetzt nicht besonders groß oder höher derzeit, als die zum Beispiel vor 10 oder 20 Jahren der Fall waren. Im Gegenteil, da waren schon mal, wenn ich an die große Finanzkrise 2007, 2008 erinnern darf, das war schon mal viel schlimmer, muss man ganz deutlich so sagen. Und es wird wahrscheinlich, das muss man auch sagen, irgendwann mal wieder recht schlimm werden, aber da muss man durch. Denn das ist eben auch angesprochen worden, trotz all der Krisen, die wir immer wieder haben, und ich erinnere nur an Corona und was wir sonst noch hatten, und dieses Frühjahr übrigens, ne, hat eben mit dem Liberation Day Trump uns da auch mal kurz einen eingeschenkt, aber es war dann auch relativ schnell wieder vorbei, diese Krisen eben in Ruhe auszusitzen, weil was steckt denn in so einem Aktien-ETF drin? Die großen Firmen der Welt, ob das jetzt Amazon ist oder Apple oder Microsoft, also ich kann das auch anders übersetzen, ne? Von welcher Firma hat mein Smartphone hergestellt, welche Firma macht das Betriebssystem von dem Laptop oder stellt meine Schuhe, ja, oder meinetwegen auch mein Auto. Das sind ja alles Firmen, deren Produkte wir tagtäglich benutzen. Und ich sage dazu immer gerne, wenn ich das so ein Produkt kaufe, dann verdient diese Firma in vielen Fällen da ganz gut an mir. Wieso hole ich mir nicht über einen Aktien-ETF zumindest einen kleinen Teil dieser Gewinne zurück? Und ja, baue damit langfristig mein Vermögen auf.
Schaffen Sie es, uns einen ETF in einer Minute zu erklären? Weil man weiß ja, dass man als Aktionär, früher gab es ja wirklich noch so Papieraktien, die man an die Wand hängen konnte dann auch, dass man dann Anteil an dem Unternehmen hat. Aber über den ETF habe ich doch diesen Anteil nur noch sozusagen vermittelt, oder?
Genau, ich habe einen Topf, in dem ganz viele Aktien eben drin stecken. Das wird man sich vorstellen, wenn das der DAX wäre, der uns allen recht nahe ist, die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften. Die packe ich alle diese 40 Aktien in einen Topf, dann ist das ein DAX-ETF. Und dieser DAX-ETF macht dann genau das, was der DAX eben macht, rauf und runter und langfristig nach oben. Bloß, dass der DAX jetzt keine so gute Idee ist, weil es sind halt nur 40 Aktien und es sind nur deutsche Unternehmen. Das ist ein bisschen ein Risiko, sondern ich mache das besser weltweit, zum Beispiel mit dem MSCI World. Das sind so 1200, 1300 Unternehmen der Welt. Die größten habe ich vorhin gerade schon genannt. Und die packe ich dann eben alle in so einen Topf und mir gehört dann ein kleiner Anteil von diesem Topf. Aber über diesen Topf eben auch. Damit dann bin ich auch an diesen vielen, vielen Unternehmen mit beteiligt. Und das Entscheidende ist eben diese breite Streuung. Das ist das die eigentliche Sicherheit, die mir auch das Vertrauen gibt, dass sich so ein Topf auch von einer fundamentalen Krise wieder erholt. Denn ganz klar, wenn ich auf einzelne Aktien oder einzelne Märkte, Branchen setze, dann kann ich leider auch daneben greifen. Und das kann sein, dass sich das eben nicht wiederholt. Aber so ein weltweit anlegender ETF, der hat sich eben auch von ganz großen Krisen, wie zum Beispiel der großen Finanzkrise, wo es um 50% nach unten ging, also da hat sich dann mein Geld auf mal halbiert, hat er sich nach einigen Jahren, da muss man dann viel Geduld mitbringen, wieder erholt und nicht nur wieder erholt, sondern an immer wieder neue Höchststände danach erreicht. Und damit habe ich eben diese Streuung, diese sogenannte Diversifikation in meinem Vermögen, in meiner Geldanlage drin.
Vermögensaufbau, das klingt ja immer gleich so großartig. Wie ist eigentlich, ab wann ist man eigentlich vermögend? Gibt es da mittlerweile so eine Art Faustregel, Herr Solilato, wenn man sagt, man möchte einen einigermaßen gescheiten Ruhestand irgendwann mal erreichen, egal in welchem Alter man anfängt? Was wäre denn eigentlich da so ein Vermögen, was mir dann gutes Leben sichert?
Ich glaube, da braucht man jetzt nicht Statistiken zu Rat zu ziehen, sondern das ist natürlich total abhängig von meiner persönlichen Situation. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt in Rente gehe und sozusagen noch die Rentenlücke heute noch nicht so groß ist. Aber in aller Regel ist es dann auch schon sinnvoll, tatsächlich einen sechsstelligen Betrag auf der Seite zu haben, von dem ich mir zumindest nach und nach eine kleine zusätzliche private Rente sozusagen auszahlen lassen kann. Und je jünger ich bin, desto größer wird später dann das Thema Rentenlücke und das Problem des demografischen Wandels, also der Überalterung unserer Gesellschaft. Und desto höher sollten natürlich dann auch die entsprechenden sechsstelligen Beträge sein. Das heißt, wenn heute vielleicht, ich sage jetzt mal was, zwischen 100 und 300.000 Euro sicherlich schon eine gute Altersvorsorge sind, dann wird das in, ich sag mal deutlich in 30 Jahre nicht mehr ausrechnen. Da reden wir dann schon eher von Größenordnung einer 500.000 oder sowas in der Richtung. Das klingt jetzt natürlich nach einem sehr hohen Betrag, aber wenn das dann eben auch für, sag mal, 20 Jahre Rentenzeit oder in Ähnliches reichen muss, dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Und man kann natürlich vergleichen, wenn ich im Gegenzug dazu eine eigene Immobilie habe, eigene Wohnung oder eigenes Haus, in vielen Fällen wird das in einer ähnlichen Größenregion vom Wert her sein. Und dann kann man das schon ganz gut vergleichen, was man auf dem Konto haben sollte, beziehungsweise was man in einer Immobilie letztendlich angelegt hat.
Okay, also müsste man jüngeren Menschen diesen berühmten Satz von Norbert Blüm noch verlängern. Der hatte ja gesagt, die Rente ist sicher. Und da müsste man dann heute wahrscheinlich sagen, die Rente ist sicher, etwas, worauf du dich heute schon vorbereiten solltest.
Genau, ich sage immer, die Rente ist sicher, aber sie reicht auch sicher nicht.
Okay. Ja, wenn wir bei solchen Begriffen sind, wir haben eben von Alexander Ditt noch einen Begriff gehört, wenn Sie dort zur IG-Börse dann Menschen einladen, sind Finfluencer da. Das ist jetzt auch nicht ein Begriff, den gleich alle verstehen, aber das heißt ja Influencer so in diesen sozialen Medien, Internet, YouTube und Co. Und TikTok und was es noch so alles gibt. Und dann eben dieses Finanzen, also Fintech dazu reingebaut. Das ist ja, glaube ich, der Begriff. Und da sagt Frau Landgraf, auch da ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne? Weil nicht jeder Finfluencer ist auch der, der es wirklich gut mit mir meinen muss.
Natürlich nicht. Also es gibt immer Trittbrettfahrer, die dann den Hype nutzen, dass diese Finfluencer eben Finanzen anpreisen, um dann zu sagen, also ich zeige dir, wie du Geld verdienen kannst. Und dann werden die in Coaching-Verträge gelockt, die dann, wo sie nicht verdienen, sondern erstmal Geld lassen müssen. Wir hatten letztens so einen Fall, der sollte dann dafür 9.000 Euro bezahlen, dass ihm beigebracht wird, wie er Geld verdienen kann. Und letztlich ist das Gros, was dort gemacht wird, in der Regel so wie so eine Art Schneeballsystem. Also die werden kriegen dann Videos, die dieses Produkt, auf das sie selber reingefallen sind, weiterverkaufen können.
Also unter dem Motto, ich bin reich geworden durch XYZ und dir zeige ich auch, wie das geht. Und dann kriegst du von mir das Drehbuch, wie du deine Videos machst, wo du das selber erzählst.
So ungefähr.
Okay. Da würde ich mal ganz kurz noch ein, nicht, dass mir jetzt Saidi Solinato das erklären soll, aber Sie hatten vorhin in so einem Nebensatz gesagt, wir sind ja Teil der Stiftung. Und das ist ja, glaube ich, so ein Grund, warum man bei Finanztipp eben da so relativ sicher sein kann, dass die Tipps nicht so dumm sind und nicht so sehr gegen mich arbeiten, oder? Können Sie mal kurz erklären, wie diese Konstruktion ist?
Relativ sicher. Ich würde sagen, wir tun alles dafür, dass man so sicher sein kann, wie es nur irgendwo geht. Genau, Finanztipp ist Teil der Finanztipp-Stiftung. Wir arbeiten also für einen gemeinnützigen Zweck. Alle Gewinne sozusagen, die Finanztipp macht, kommen letztendlich der Finanzbildung in Deutschland zugute, insbesondere unserem Projekt Finanztipp-Schule, wo wir kostenlos Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer bereitstellen, dort Fortbildungen organisieren, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland auf letztendlich freiwilliger Basis eben die Finanzbildung ja zumindest mal ansatzweise oder auch vollständig, je nachdem wie intensiv das durchgeführt wird von dem jeweiligen Lehrer, schon mal bekommen, typischerweise 8., 9., 10. Klasse, so wie wir das vorhin schon mal auch mit dem Kollegen besprochen haben. Und vor allen Dingen ist bei Finanz immer der, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, steht im Vordergrund, das diskutiere ich hier mit unserer Expertenredaktion immer, würdest du das denn selbst machen? Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage, die wir uns immer bei allem stellen, wo wir jetzt etwas empfehlen oder auch wenn wir zwei verschiedene Produkte einander gegenüberlegen, was sind eigentlich die Vorteile und die Nachteile, die wir selbst für unser privates Geld letztendlich dabei sehen oder eben nicht sehen. Das ist immer der entscheidende Maßstab dabei.
Ja, jetzt haben wir gesagt, Sie sind unter anderem in der Sendung, weil Ihr Buch demnächst kommt und da relativ einfach, denke ich mal, also auch in einer Sprache, die man gut nachvollziehen kann, diese Prinzipien erklärt werden. Und da sind wir relativ schnell, nachdem dieses Finanztipp-Prinzip mit den vier Töpfen, also dem Girokonto, der Kreditkarte, dann dem Tagesgeld und dem ETF-Plan, dass man das relativ klar verstehen kann. Und dann kommt relativ bald auch das Thema Versicherung auf. Und bevor wir noch weiterreden, warum das auch so ein wichtiges Ding ist, würde ich mal noch eine Frau sozusagen virtuell ins Boot holen, nämlich Hava Misimi. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Finanzberatung Femans und darüber hinaus macht auch sie sich für das Thema Finanzbildung stark mit einem Podcast, auf Instagram, als Autorin und auf einem Blog. Und auch ihr Rat ist früh anfangen, auch wenn man noch wenig Geld zur Verfügung hat, damit man eben diesen langen Atem hat. Und sie hat das alles auch gelernt, studiert und dann noch diese Finanzberaterinnen-Ausbildung gemacht, dann die eigene Firma gegründet und ein Buch geschrieben, 2021 schon mal eins, auch so ein allgemeines und dann jetzt gerade im April Better Safe Than Sorry und da geht es eben um das Thema Versicherung und dieses Better Safe Than Sorry, das wollte ich von ihr erst wissen, was man denn da eigentlich so versichern müsste oder worauf man da besonders achten muss.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Must-Have-Risiken versichert. Und dann gibt es Versicherungen, die eher Nice-to-Have sind, wo man für sich ein bisschen selektieren muss und auch sollte. Macht es für mich Sinn in der aktuellen Lebensphase? Kann ich das sonst auch aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen? Und lohnt sich das dann wirklich per se, dass man auch nicht total überversichert ist? Am Ende kann man alles versichern. Es gibt die verrücktesten Versicherungen.
Das Bild, was sich bei mir mal so eingeprägt hat, ist typisch deutsch, ist Hosenträger und Gürtel zu tragen, damit nichts passiert.
Doppelt hält besser.
Wenn wir nochmal bei solchen Sprüchen sind, dann gibt es ja immer diesen One Size Fits All, also eine Größe passt allen. Das ist in der Versicherungswelt aber auch nicht so richtig. Ne? Deswegen haben Sie für Ihr Buch ja die, ich nenne sie mal Modellhaushalte, da ist einer, der lebt alleine und ist noch jung, da ist vielleicht jemand, der lebt alleine, ist schon älter, dann hat jemand viele Kinder, dann hat jemand gerade die Idee, ich will mal Eigentum schaffen, Haus, Wohnung und so weiter. Also das heißt, man hat ja unterschiedliche Lebenswelten und unterschiedliche Lebensphasen.
Genau, ich wollte einfach mit dem Buch so ein bisschen eine Guidance geben, dass man versteht, dass in jeder Lebensphase vielleicht unterschiedliche Risiken wieder auftauchen, die es in einer anderen Lebensphase gar nicht gibt und man sich darüber dann Gedanken machen sollte und nach Lebensphase auch so ein bisschen entscheidet, welche Versicherung ist für mich wichtig. Klar gibt es so, sag ich mal, 3 bis 4 Grundversicherungen, die jeder generell in seinem Leben haben sollte, einfach weil ein hohes finanzielles Risiko dahinter steckt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist abhängig von der Lebensphase, in der ich mich befinde. Also mal als Beispiel, wenn ich eine Familie bin, einer arbeitet mehr, der andere weniger. Das heißt, man ist ein bisschen abhängig auch von dem Einkommen von der einen Person, dass man sich dann nochmal Gedanken macht. Risikolebensversicherung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Single bin, niemand ist sonst von mir abhängig, dann brauche ich die Risikolebensversicherung vielleicht eher weniger. Während für eine Familie das schon in Richtung Must-Have-Versicherung gehen kann, je nachdem, wie stark abhängig dann die Familie von diesem Einkommen ist. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch in jede Lebensphase. Phase gibt es unterschiedlichste Dinge, die halt wichtig sind für den einen und vielleicht weniger wichtig für den anderen.
Was sind denn noch solche Must-Haves, die quasi generationenübergreifend und situationenübergreifend sind?
Also definitiv an zweiter Stelle die Krankenversicherung, ist ja auch Pflicht in Deutschland. Und an dritter Stelle würde ich auf jeden Fall die Arbeitskraftabsicherung setzen. Die präferierte Form ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Es gibt aber auch viele andere Absicherungsformen, auch wenn man zum Beispiel einen körperlichen Beruf hat, die Grundfähigkeitenversicherung, weil viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie viel eigentlich die eigene Arbeitskraft wert ist. Ja, jeder Vierte wird berufsunfähig mittlerweile, psychische Erkrankungen an Platz 1. Und das ist schon ein hoher finanzieller Wert, wo man sich Gedanken machen sollte, wie sichere ich den ab, dass ich auch Vermögen aufbauen kann und generell auch ein schönes Leben führen kann, so wie ich es mir irgendwie auch vorstelle. Viele denken immer, ich brauche eine Versicherung, weil dieser Schaden sehr häufig vorkommt. Beispiel Zahnzusatzversicherung braucht man, weil zur Zahnreinigung geht jeder mal oder irgendwas am Zahn muss sich jeder mal richten. Aber eigentlich ist es immer die falsche Frage, lohnt sich eine Versicherung, sondern dass man davon ausgeht, wie hoch ist mein finanzieller Schaden, wenn dieses Risiko eintritt, dass das eigentlich Must-Have-Versicherungen sind und dass es zum Beispiel beim Thema Arbeitskraft, Humankapital ja viel, viel riesiger, als wenn ich einen Zahnschaden habe. Der kommt vielleicht häufiger vor, aber den kann ich vielleicht auch von meinem Notgroschen bezahlen. Genauso private Haftpflichtversicherungen. Wenn ich aus Versehen bei Rot über die Ampel gehe, habe es nicht gesehen, bin am Handy, es passiert ein Mega-Unfall und jemand ist vielleicht auch länger geschädigt, dann reichen solche Schäden in Millionenhöhe und das ist ein hohes finanzielles Risiko, als wie jetzt zum Beispiel die Zahnzusatzversicherung. Und das vielleicht so vom Mindset her, wenn man sich das einprägt, dann trifft man eigentlich immer die richtige Wahl, wenn man sich dazu Gedanken macht.
Genau, also nicht Versicherung, was habe ich davon im besten Fall, sondern was könnte im schlimmsten Fall passieren, also Worst Case. Wir wollen jetzt nicht unbedingt auf die Krankenversicherungswelt so im Detail eingehen, aber da fällt mir ein, da gibt es am ehesten ja diese Zusatzbausteine, Zusatzversicherung.
Also das ist definitiv für mich nice to have, für die meisten von uns auch nice to have, dass man besser behandelt wird, gewisse Behandlungen in Anspruch nehmen kann, Heilpraktiker und Co. oder jetzt eben Zahnzusatzversicherung, die wir eben auch hatten. Im Worst Case ist hier ja der finanzielle Schaden nicht so hoch. Ich kriege ja trotzdem eine Behandlung. Die Frage ist, welche und wo ist die Grenze? Wo bin ich Selbstzahler und was möchte ich dann doch vielleicht nochmal absichern, um mich einfach generell wohler zu fühlen, wenn ich so diesen Kontext habe, ich bin krank und brauche irgendwie eine Behandlung.
Jetzt habe ich ja diesen Vorteil, dass ich gerade mit einer Frau spreche, die sich auskennt und die da Tipps geben kann, Stichwort Beratung. Wer ist denn bei Versicherungsangelegenheiten eigentlich der beste Berater, die beste Beraterin? Da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem, wie man mit den Versicherungen verwandelt ist, ne?
Genau. Also es gibt einmal den Versicherungsvertreter. Wenn ich direkt zur Versicherung gehe, dann ist das jemand, der diese Versicherung vertritt. Das heißt, er kann auch nur Produkte von dieser Versicherung anbieten. Wenn ich dann aber beispielsweise zu einem Mehrfachagenten gehe, dann habe ich jemanden, der 2-3 Versicherungen vertritt, also auch beschränkt ist, aber ein bisschen mehr Auswahl hat. Dann habe ich den Makler, der arbeitet unabhängig im Auftrag quasi des Kunden. Da habe ich die Möglichkeit, die ganze Bandbreite abzudecken und in den Vergleich zu gehen. Und dann habe ich natürlich neben dem Versicherungsmakler noch den Honorarberater. Hier habe ich auch die ganze Bandbreite, also auch wieder dasselbe Angebot wie beim Makler, außer dass hier die Provision rausgerechnet ist, die meist in den Produkten drin ist, im monatlichen Beitrag etc. Und ich bezahle hier upfront und habe dann vielleicht günstigeren monatlichen Beitrag, je nachdem, in welcher Sparte ich mich bewege. Also man sagt es immer so schön in der Theorie, aber in der Praxis ist es tatsächlich relativ schwierig, weil die Versicherer oftmals auch gar keine Honorartarife in manchen Sparten anbieten. Also es ist so ein bisschen spartenabhängig, genau.
Gut, dann verlassen wir mal die Versicherungswirtschaft und gehen in die Finanzwelt generell hinein. Versicherung ist ja nur eins ihrer Themen. Sie beraten ja umfassend über Finanzen. Stichwort Firma heißt Femans. Also da ist ja wahrscheinlich das Female, also das Weibliche und die Finanz zusammengebaut. Warum ist Frau im Firmennamen verankert? Ist das eine besondere Klientel aus Ihrer Sicht?
Ja, also Frauen sind für mich eine besondere Klientel, einfach weil ich selber auch eine Frau bin und weiß, wie es sich manchmal anfühlt, wenn man in der Beratung sitzt und doch etwas anders behandelt wird als ein Mann. Und es gibt einfach auch so spezifische Themen, die bei Frauen ganz anders sind als bei Männern. Es ist halt immer noch so, dass Frauen einen Großteil der Care-Arbeit machen. Das heißt, ich habe Brüche im Lebenslauf, ich habe verschiedene Themen, die Frauen eher betreffen, wie Pflege und Co. Und da eine Altersvorsorge zu gestalten, ist ein bisschen anders als jetzt bei einem klassischen Mann, der einfach seine Karriereleiter nach oben geht.
Als Bloggerin sind Sie ja gestartet, um aufzuklären, nicht nur für Frauen, sondern generell. Braucht man aus Ihrer Sicht mehr oder eine andere Art von finanzieller Bildung, auch für junge Menschen? Wie sehen Sie es?
Ja, also definitiv. Also ich habe ja ganz viel Kontakt über die sozialen Medien auch mit jungen Menschen. Und ich glaube, es verändert sich. Auch in den letzten Jahren ist es mehr geworden. Allerdings gibt es auch eine Informationsflut. Das heißt auch zu selektieren, welche Informationen sind gut und richtig. Deshalb glaube ich, ist es schon sehr sinnvoll, sowas zum Beispiel auch an die Schulen zu bringen. Zumindest eine gewisse Grundbildung, dass ich sowas differenzieren kann, dass ich weiß, wo kriege ich wirklich unabhängige Informationen und was ist wichtig für mich in meinem Leben, dass ich zumindest diese Must-Haves auf jeden Fall abdecken kann. Weil wir wissen ja alle, die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Wir denken immer, dass wir es alle wissen. Aber bei vielen ist es tatsächlich noch so, dass es noch gar nicht so das Bewusstsein da ist dafür. Je früher man startet in jederlei Hinsicht, egal ob es das Thema Finanzen ist, mit dem Zinseszinseffekt zu investieren und Co., aber auch beim Thema Versicherung, ich spare mir Unmengen an Geld. Wenn ich es früh auch richtig mache, dann habe ich da einfach auch bessere und günstigere Tarife.
Soweit das Gespräch mit Hava Messimi. Ich glaube, Herr Solilato, da gehen Sie d'accord bei den meisten Dingen, oder?
Ja, würde ich sagen, das kann ich nur unterschreiben. Ich würde vielleicht eine Versicherung noch, die so ein bisschen übersehen wird, öfter mal noch nennen, nämlich tatsächlich die Auslandsreisekrankenversicherung. Ja. Das klingt so ein bisschen unter ferner Liefen, aber tatsächlich ist die wichtiger.
Wie so ein Sahnehäubchen, ne?
Ja, das ist die wichtiger, als man denkt. Die kostet ja Gott sei Dank auch nicht viel, so typischerweise 10 Euro für einen Single und vielleicht 20 Euro für eine ganze Familie. Aber wenn ich im Ausland ins Krankenhaus muss und Ähnliches, dann kann das ganz schnell vierstellig, wenn nicht noch schlimmer werden. Also es gibt dann auch die ganz fürchterlichen Fälle, wo die Leute in USA ins Krankenhaus mussten, dann wird das auf einmal dann sechsstellig. Das ist natürlich die Ausnahme, aber das, sowas kann schon durchaus drohen. Und selbst ein Tag Krankenhaus in Spanien kann mich ein paar tausend Euro kosten, wenn es blöd läuft. Und das ist tatsächlich auch etwas, dieses Risiko sollte man wahrscheinlich nicht eingehen.
Genau. Zwei kleine Anmerkungen. Erstens, auch da steigen die Preise für die Versicherungspolicen ein bisschen an. Also man ist meist schon über 20 Euro für. Und wenn man älter ist, wird es auch nochmal teurer. Ne? Das ist dann so, weil wahrscheinlich die Silver Surfer sehr gerne oft unterwegs sind und auch eher mal im Krankenhaus landen, wird es dann automatisch teurer, wenn man ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat. Ja.
Genau, das ist aber auch so ein Fall, ne? Da kann man sich gerne, das muss ich natürlich jetzt sagen, auf Finanztipp informieren, denn wir schauen eben darauf, völlig richtig, dass die Beiträge natürlich, da gibt es auch Inflation, mal ansteigen, aber es gibt, wir finden dann doch immer wieder einen nicht nur günstigen Vertrag, sondern der auch eine gute Absicherung hat, also das ist zum Beispiel auch uns auch total wichtig, dass es da nicht einfach irgendwelche Billigverträge wir empfehlen, sondern wo man sich einfach auch auf die Versicherungsbedingungen verlassen kann und dann muss man auch nicht, auch als Rentnerin oder Rentner nicht zu viel bezahlen.
Okay, gut. Ja, na klar, also solche Vergleichsdinge sind immer gut und wir haben jetzt schon ein paar Mal angerissen, dass man möglichst früh auch mit dieser finanziellen Bildung und damit konfrontiert werden sollte und wir haben es von Alexander Ditt gehört, dass es da so im Teenageralter losging und ich habe noch den Vorteil, dass ich quasi jetzt gleich den Ball rübergeben darf an eine junge Kollegin, möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, weil sie gerade bei uns im Praktikum ist, Selina Günther, ein freiwilliges Praktikum, das zum Studium gehört und sich da mal um Radio umtut. Und da haben wir gesagt, na, ist doch ganz schön, mal zuzugucken, wie so eine Sendung entsteht, aber vielleicht auch gleich mal Rede und Antwort zu stehen. Du hast es jetzt, wir dürfen beim Du bleiben. Du hast es jetzt schon eine ganze Weile gehört, eine knappe Stunde Informationen sind auf dich eingeprasselt. Waren da Sachen dabei, die du alle schon kanntest oder war da recht viel Neuland für dich?
Also ganz grundsätzlich habe ich mich jetzt eigentlich ganz gut informiert gefühlt, also davor schon, war trotzdem gut, nochmal alles auf einmal zu hören. Gerade das Versicherungsthema ist für mich persönlich immer eine Herausforderung, sich damit dann mal so richtig auseinanderzusetzen, was brauche ich für Versicherungen, was ist jetzt wirklich wichtig für mich. Gerade alles, was so ETFs und Aktien angeht, da habe ich mich dann vorher halt auch schon mal mit beschäftigt.
Mhm. Okay, das heißt also Altersvorsorge ist für dich schon ein Thema. Ich will jetzt das Alter nicht erfragen, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine 2, glaube ich, davor.
Absolut, ich bin 21. Okay. Ja, also ich muss ehrlich sagen, Altersvorsorge ist schon ein Thema, wenn ich mich auch bei meinen Freunden umhöre. Mhm. Wir haben da irgendwie alle ordentlich Bedenken, weil mit Rente sieht es nicht so gut aus bei uns. Ich würde auch sagen, da ist so eine Grunddepression entstanden in meiner Generation. Ich würde auch behaupten, wir haben alle so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Finanzieren, gerade weil es so viele Möglichkeiten heutzutage gibt. Und das, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass viele tatsächlich in Krypto investiert haben. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil ich da diese Berührungsängste habe. Ich vertraue dem Ganzen nicht so ganz, ich verstehe es auch nicht so ganz. Und das haben wir ja auch schon gehört. Man sollte nicht in irgendwas finanzieren, was man nicht verstanden hat. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Deswegen habe ich da bisher die Finger von weggelassen.
Okay. Und solche Formate, wie sie zum Beispiel die IG-Börse anbietet, aber auch andere oder wie es auch die Verbraucherzentralen anbieten, also da mal hingehen und sich belesen, ist das ein Weg oder guckt man dann doch lieber ins Handy rein und glaubt dann jemandem, der da das sehr schnell und sehr eloquent erzählt?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, zweiteres. Also das Handy hat man natürlich immer dabei. Gerade Influencer spielen in meiner Generation sowieso eine große Rolle. Der Einfluss ist da. Da differenzieren zu können, wer erzählt mir jetzt Quatsch und wer bringt da wirklich Fakten auf den Tisch, das ist natürlich schwierig. Ich muss ehrlich sagen, sich selber zu motivieren, irgendwo hinzugehen, das ist natürlich nicht so leicht, aber da sind vielleicht auch gerade Podcasts oder längere Formate ein guter Weg, um sich dann doch mal tiefgründig damit auseinanderzusetzen.
Na, ein Glück, dass Dienstags direkt auch nicht nur eine Live-Sendung, sondern auch ein Podcast ist.
Das ist ja wunderbar.
Dann gerne auf den sozialen Medien verteilen. Dankeschön für diese Insight-Eindrücke der Generation, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Noch eine Frage an vielleicht Saidi Solilato von dir direkt. Hast du irgendwas, was dir die ganze Zeit auf Nägeln brennt, was ich vergessen habe zu fragen?
Vielleicht ganz klein nochmal die Basisfrage. Wenn ich jetzt 21 bin, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfange, vielleicht sogar noch jünger, wo kann ich mich denn zuallererst hinwenden? Weil ich hatte persönlich das Gefühl, in der Schule ging das nicht.
Ja, das ist leider in Deutschland immer noch ein großes Thema. Das versuchen wir ja auch von Finanztipp zu bekämpfen. Aber wenn ich wohin gehen kann, das Problem ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, bei Finfluencern müsste man sehr stark differenzieren oder fehlt gerade am Anfang eben ja die Kenntnis dafür, wem kann ich vertrauen. Man kann natürlich manchmal ein bisschen genauer hinschauen und so auf sein Bauchgefühl hören. Klingt das jetzt eben zu gut, um wahr zu sein, wie wir es schon gesagt haben. Aber natürlich muss ich an der Stelle sagen, das ist genau das Ziel, was wir mit Finanzen verfolgen, hier unabhängige Informationen, ehrliche Infos einfach für jedermann da zu haben, den ich letztendlich blind vertrauen kann, weil wir nur das machen, was für uns alle letztendlich das Beste ist. Und da steht eben auch die Konstruktion der gemeinnützigen Stiftung dahinter, wo ich mich bedenkenlos hinwenden kann. Am Ende, das ist ja auch das, was ich in dem Buch mache, auch für junge Menschen so einfach wie möglich mit dem Finanzprinzip zu machen. Tagesgeldkonto, ETF-Sparplan, das ist alles kein Hexenwerk.
Genau. Da gibt es noch eine Formel, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, wie viel man wo hineintun sollte. Man hat jetzt diese Töpfe, wenn wir uns wirklich mal als Töpfe oder wie früher gab es die Sparschweine halt vorstehen würden und würden sagen, da ist jetzt das Girokonto klar, da kommt was rein, geht was raus. Da muss ich ungefähr wissen, wie viel ich im Monat brauche, damit das nicht leer läuft sozusagen. Und wie geht es dann weiter? Also wie viel Prozent sollte ich dann wohin packen, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich das Geld nicht tatsächlich alles wirklich für den Konsum brauche, weil es nicht anders geht. Aber wenn ich ein bisschen was übrig habe, wie sollte ich es machen?
Also so ein Zielbild, eine gute Regel ist die sogenannte 50-30-20-Regel. Das heißt, 50% von meinem Einkommen, wo auch immer das herkommt, das brauche ich wahrscheinlich für den Lebensunterhalt, für meine Kosten, die unumgänglich sind. 30%, das ist für das Schöne im Leben, ne? Für einen Ausflug, für Party, aber auch fürs Netflix-Abo, das nicht, obwohl wir viele, glaube ich, zu denken, nicht überlebensnotwendig ist. Und wenn es geht, tatsächlich 20% auf die Seite zu packen. Mir ist völlig klar, dass das für viele Menschen nicht einfach ist, aber das ist ein guter Anhaltspunkt. Und für junge Menschen würde man sagen, naja, von diesen 20%, 10% für die Altersvorsorge per Sparplan in einen ETF langfristig. Und das reicht dann auch fürs Leben lang. Das ist das Schöne, wenn man früh anfängt, zum Beispiel Anfang 20. Und 10% tatsächlich per Dauerauftrag, ganz konsequent per Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto. Wenn ich schon ein bisschen älter bin, das mit ein bisschen später anfange, dann ist vielleicht die Regelaufteilung eher 15-5. Also 15% vom Nettoeinkommen in die Altersvorsorge und 5% aufs Tagesgeldkonto, aber irgendwo in der Größenordnung. Nochmal, wenn ich das nicht schaffe, weil ich einfach meine Fixkosten, meine Lebenshaltungskosten deutlich höher sind, naja, dann tue ich halt, was geht, auf gut Deutsch gesagt. Wichtig ist, glaube ich, dass man das Sparen eben regelmäßig macht. Deswegen nochmal der Hinweis, so ein Dauerauftrag, gerade für am Anfang, fürs erste Sparen, so ein Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto ist ein super Tipp, weil da muss ich nicht jeden Monat wieder dran denken, ja, ich wollte eigentlich 200 Euro oder so zur Seite legen. Dann ist es gleich am Anfang schon erledigt und ich kann den Rest, der auf meinem Girokonto bleibt, guten Gewissens auch ausgeben.
Okay, gut. Was die Großmutter schon musste, ne? Ich kann mich noch erinnern, in der Generation, die wirklich jetzt so Großeltern, Urgroßeltern ist, da gab es dann meistens in der Kommode so mehrere Umschläge. Und wenn der Urgroßvater, der es dann damals war, das Geld von der Arbeit mitgebracht hat, dann wurde erstmal reingepackt. So, was brauche ich hierfür, was brauche ich dafür? Und was wird schon mal für Weihnachten und dann eben vielleicht auch für was anderes hingelegt? Also da hatte man diese Töpfe sozusagen virtuell in einer Schublade, aber in unterschiedlichen Umschlägen.
Das ist ja durchaus heute wieder in Mode, nennt sich Cash-Stuffing. ich finde das auch gar nicht so schlimm sozusagen, bloß dass natürlich vieles heute digital läuft und deswegen das alles per Cash zu machen, ist doch ein bisschen umständlich.
Genau, es geht nicht ums Cash, sondern es geht eben darum, dass dieses Prinzip, ich verstecke ein bisschen Geld vor mir in dem anderen Umschlag, der nicht für jede Woche gedacht ist, sondern eben für später gedacht ist, das ist ja eigentlich eins dieser Grundprinzipien, die bei diesem Prinzip sind, von dem Sie sprechen, dass man sagt, ich tue es erstmal woanders hin, wenn es dann irgendwie nicht anders geht, kann ich es ja doch wieder zurückholen, weil Tagesgeld, haben wir jetzt noch nie gesagt, es gibt ja noch das Festgeld. Tagesgeld ist etwas, wo ich immer wieder rankomme, ne?
Genau, also das ist auch der Sinn von so einem Dauerauftrag. Wie Sie es gerade gesagt haben, ne, ich schmeiße es erstmal aufs Tagesgeldkonto und gehe nur im Notfall oder im Bedarfsfall sozusagen ran. Und der Effekt ist davon, da sammelt sich dann schon was an. Also gerade Leuten, die das mit dem Sparen so ein bisschen schwerfällt, halte ich diesen Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto echt für einen Gamechanger, wenn ich das mache, wenn das Geld eben da ist, zum Beispiel typischerweise am Monatsersten, nachdem das Gehalt zum Beispiel eingegangen ist. Wahrscheinlich muss ich schon mal ran, wenn irgendwie doch die große Autoreparatur ansteht, aber mit der Zeit sammelt sich da halt nach und nach schön was an und das ist das gleiche Prinzip, das ich von Oma schon kenne.
Jetzt hatte eben Saidi Solinato auch unter anderem gesagt, da sind ja noch so diese ganzen Dinge, wo man vielleicht mal so ein Abo abschließt für den Videoanbieter und für die ganzen anderen Sachen und da ging bei Frau Landgraf von der Verbraucherzentrale gleich so ein kurzes Zucken in den Augen so, das ist ein Thema, damit haben Sie wahrscheinlich auch immer wieder mal zu tun, dass da plötzlich sich Kids verschulden und dann die Eltern ratlos da sitzen und sagen, hier, mein Kind hat das Haus in irgendwelche Abo-Fallen fallen lassen. Oder was erleben Sie so und wie gehen Sie dagegen an?
Ja, also, dass wir junge Leute haben, die sich verschuldet haben, weil es einfach verlockend ist, Geld auszugeben. Und es geht einfach auch schnell mittlerweile im Internet, ruckzuck. Gehen wir an Schulen, um die Schüler da zu sensibilisieren und den Schülern zu sagen, wenn ihr den ersten Schritt ins eigene Leben macht, dann kommen die und die Kosten auf euch zu. Das fängt bei Miete an. Das ist, wie es die Frau Misimi schon sagte, auch, was sind die ersten Versicherungen, die ich brauche, wenn ich von zu Hause ausziehe? Was sind Lebenshaltungskosten? Wie muss ich mich kümmern, dass ich am Ende des Monats auch noch Geld habe und
nicht umgekehrt.
Nicht umgekehrt, ganz genau.
Jetzt ist der Monat noch nicht zu Ende, aber das Geld schon. Ja, genau. Also das sind ganz viele Dinge, die man eigentlich so früher mal mit Haushaltsbuch und solchen Dingen, aber genau. Man wird halt nicht mehr, und das hatte ja eben auch Selina Günther gesagt, in der Schule nicht unbedingt darauf hingewiesen, wenn das nicht gerade die Schule vielleicht als ein Projekt oder als eine Idee eingebracht hat und da jemand ist, der da hinkommt. Jetzt weiß ich, dass Stefan Wiegand von der Dienstagsdirektredaktion mit bei uns in der Runde sitzt und da wahrscheinlich relativ rote Ohren hat, weil viele am Telefon da auch so von Ihren Erfahrungen berichtet haben oder vielleicht haben Sie auch eine Frage mitgebracht und das würden wir ganz gerne jetzt hören.
Die gesamten Lebensgeschichten wurden uns natürlich erzählt am Telefon, wie das aussieht, welche Zusammenhänge das mit dem Sparen und Familienunternehmen und so weiter gibt. Ein Punkt war symptomatisch und kam doch immer wieder vor, war das Thema Immobilien. Viele unserer Hörer, die im ländlichen Raum wohnen, haben ein Häuschen, haben vielleicht von den Eltern auch was geerbt und stellt sich dann immer die Frage, ist das sinnvoll, da hinein zu investieren in die Immobilie oder ist das allenfalls eine gute Illusion, wenn es darum geht, dass man doch mal an sein Erspartes ran muss und dass man auch aus so einer Immobilie einen Gewinn ziehen kann.
Herr Solinato, haben Sie dazu ein Rat? Wahrscheinlich ist das der Knackpunkt der im ländlichen Region und da wird es dann unterschiedlich. Ne? Denn wenn man genau in einer Großstadt ist, ist das garantiert die super Idee, aber nicht in jedem Landstrich muss das gleich günstig sein, sowas als Altersvorsorge zu nehmen.
Das muss auch in der Großstadt nicht unbedingt die beste Idee sein, kann aber auch da eine super Idee sein und kann auch im ländlichen Raum sein. Das spielt eigentlich jetzt, wenn ich schon eine Immobilie habe, ist natürlich eine Frage der Alternativen. Ne? Was mache ich denn sonst? Und um mal nur ein Gefühl dafür zu kriegen, ne? Wenn ich jetzt tatsächlich mir vorstellen würde, ich würde das Ding verkaufen und würde wieder zur Miete gehen. Ne? Was würde ich mir denn dann vorstellen? Also welche Kompromisse kann ich mit mir selbst eingehen und was würde ich dann? Da kann man sich ja mal informieren auf den einschlägigen Portalen. Was würde ich denn dann tatsächlich an Miete bezahlen? Und gleichzeitig muss man sich informieren, wie viel würde ich denn für die Immobilie jetzt vielleicht erlösen, so ganz grob. Dann muss man sich in der eigenen Region mal informieren. Das ist keine einfache Geschichte, da muss man sich schon ein bisschen reinstecken. Und deswegen ist das übrigens auch so eine Message in meinem Buch, zu sagen, klar kann man sich eine Immobilie zulegen und das ist keine schlechte Idee per se. Aber es ist nicht so einfach. Ne? Es macht die Finanzen nicht einfach. Und wenn ich das mir nicht antun möchte, naja, dann lasse ich es vielleicht auch weg. Und jetzt kommt's. Wenn ich denn tatsächlich einen Kaufpreis ermittelt habe und andererseits weiß, okay, das würde ich für eine akzeptable, vergleichbare Immobilie an Miete zahlen, dann teile ich das durcheinander. Nehme ich den Kaufpreis oder Verkaufspreis dann tatsächlich durch das, was ich pro Jahr an Miete bezahle. So, und da, wenn man dieses Durcheinander teilt, dann kommt da was raus und dieser Wert, der da rauskommt, wenn der 25 beträgt, ja, dann weiß ich, dass ich so in der guten Mitte liege. Wenn der Wert jetzt über 25 liegt, dann habe ich wahrscheinlich eine Immobilie, die relativ vergleichsweise zu dem, was ich an Miete zahlen würde, relativ wertvoll ist. Ja, die vielleicht das auch, also das ist einfach mal ein gutes Gefühl, das einzuschätzen, was eigentlich das eigene Häuschen dann wert ist. Dagegen, wenn der Wert deutlich unter 25 Richtung 20 geht, na, dann ist mein eigenes Heim wahrscheinlich nicht so viel wert und dann habe ich einen Hinweis darauf, dass ich vielleicht auch relativ günstig zur Miete wohnen kann. Und übrigens, und jetzt kommt's, und das ist natürlich ein Gedanke, der für viele Leute sehr weit weg ist, ich könnte den Verkaufserlös tatsächlich dann in einen Aktien-ETF investieren und davon langfristig auch meine Altersvorsorge bestreiten. Das ist immer die große Entscheidung, die ich versuche auch tatsächlich in Deutschland zu verbreiten. Ja, tatsächlich, Aktien breit gestreut und Immobilien sind zwei verschiedene Arten der Geldanlage, zwei verschiedene sinnvolle Alternativen, die man gegeneinander abwägen kann.
Es gibt ja noch, ganz kurz, Entschuldigung Stefan, dass ich da mal dazwischen grätsche, es gibt ja diese Ideen oder Angebote, wir kaufen jetzt dein Haus, du kannst drin wohnen bleiben. Ich weiß ja nicht, wie der Fachbegriff dafür ist und das noch benutzen und muss aber dann, wie sehen Sie das? Ich weiß, dass Ihr Kollege in der Chefredaktion, der Herr Tenhagen, da schon mal irgendwo gesagt hat, schwierig, wie sehen Sie es?
Ja, da passt kein Blatt zwischen Hermann Tenhagen und mir. Ich sehe das auch kritisch. Ne? Da muss man sich den Vertrag wirklich sehr genau anschauen. Und in vielen Fällen gehe ich damit Verpflichtungen für die Zukunft ein, die ich auch nicht wirklich überblicken kann, weil ich vielleicht nicht weiß, wie das weitergeht. Was ist mit der späteren Verfügbarkeit der Immobilie? Zum Beispiel, wenn ich dann im hohen Alter Pflegefall werde und ähnliche Dinge. Also ich wäre da tatsächlich sehr vorsichtig, weil dann letztendlich mit dem verständlichen Geldbedarf der Leute ein Stück weit gespielt wird. Und wir haben da leider auch schon ziemlich unseriöse Angebote am Markt gesehen.
Ich habe es vielleicht ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt. Also ist eine Firma, die sagt, wir kaufen jetzt sozusagen dein Haus schon und du kriegst die Hälfte davon jetzt schon mal ausgezahlt, kannst das benutzen, kannst deinen Reisetraum erfüllen und so weiter und so fort. Und wir zahlen dir nach und nach das Geld aus. Du bleibst auch wohnen, alles gut. Aber wenn dann später mal zum Beispiel ein Umbau, wie eben jetzt, wenn Sie sagen, vielleicht behindertengerechter Umbau oder was anderes sein ist, dann hat man nicht mehr das alleinige Mitspracherecht, ne? Sondern dann muss man sich nach dem richten, was dieser Mitbesitzer dann dort vorschlägt oder beziehungsweise also, was der vorgibt.
Letztendlich kann man sich das ja so vorstellen, dass ein anderer Mensch, andere Familie meinetwegen, bei mir mit einzieht, auch wenn der nicht wirklich da wohnt, sondern halt dann eben die Immobilie teilweise gehört und deswegen hat man dann halt nicht mehr das alleinige Recht und muss sich mit ihm absprechen und wie das immer so ist, wenn einem Dinge gemeinsam gehören, dann kann es jede Menge Streit geben am Ende.
Gut, damit es keinen Streit innerhalb der Redaktion gibt, Stefan, was ist noch so gewesen?
Das Thema Zinsen wurde immer wieder angesprochen, weil Aktien, da haben viele doch durchaus noch Berührungsängste, aber so ein Sparbuch, ein Tagesgeldkonto und so weiter war dann eher schon so ein Thema. Und gerade wurde ja über die Leitzinsen auch heute, ich glaube, diskutiert. Kann man tatsächlich noch sparen und damit ein Vermögen so im konventionellen Sinne aufbauen?
Also der Geldmarkt.
Es ist relativ schwierig, muss man ganz klar sagen. In aller Regel geht das nicht, muss man deutlich so sagen. Denn es mag ja sein, dass ich durch Sparen und dann natürlich auch durch regelmäßige Zinsen, wenn ich denn zum Beispiel gute Konten mir aussuche, schon was anhäufe. Nur dauert das natürlich in der Zeit. Und in der Zeit, spare in der Zeit, ist ja heute unser Motto, sind dann die Preise gestiegen. Das heißt, für das Gleiche, auch wenn ich dann, ich mache mal ein extremes Beispiel oder ein deutliches Beispiel, ne, ich habe ein paar 10.000 von Euro angespart. Ich werde mir nach 20, 30 Jahren, die das vielleicht dauert, nicht mehr das Gleiche kaufen können. Ein ganz normaler Durchschnittswert, wenn wir von 2% Inflation ausgehen, ist, dass sich alle 35 Jahre die Preise verdoppeln. Und ich glaube, durch den Inflationsschub, den wir in der Folge der Energiekrise und Ukraine-Krieg und diesen ganzen Geschichten gesehen haben, ist uns das auch wieder bewusst geworden, wie deutlich dann auch mal die Preise steigen können und wie wenig letztendlich dann das Ersparte, vergleichsweise wenig, das Ersparte mir dann tatsächlich auch bringt. Und deswegen ist natürlich so eine Immobilie in Deutschland als das Werthaltige, das in den letzten, sagen wir mal ganz grob, 15 Jahren in vielen Bereichen, in vielen Gegenden auch im Wert gestiegen ist, als die große Geldanlage bekannt. Und da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber leider ist es halt so, dass wir vor allem, wenn wir Mieter sind in Deutschland, viel zu wenig aus unserem Geld machen. Und das ist eines der ganz großen Anliegen von meinem Buch, das auch Mieterinnen und Mietern beizubringen, dass sie ja viel Vermögen anhäufen letztendlich können, langfristig. Und eine Immobilie keine schlechte Idee ist, aber vor allen Dingen kein Muss ist.
Okay.
Dann die andere Seite sind die Geldanlagen. Nachhaltige Geldanlagen liegen im Trend. Jedenfalls waren das so die Fragen unserer Hörer. Wie kann man darauf vertrauen, dass man beispielsweise nicht in Rüstungsindustrie investiert, dass man in ökologisch ausgerichtete Unternehmen investiert? Muss man da viele Abstriche machen oder ist das schon Standard, dass man solche Pakete auch schnüren kann?
Man muss keine Abstriche machen. Man kann das sehr gut machen, aber man muss ein paar Sachen beachten. Denn letztendlich ist Nachhaltigkeit natürlich erstmal nicht klar definiert. Das ist für mich eine ganz persönliche Entscheidung. Was empfinde ich als ein sinnvolles, mit mir, mit meinen moralischen Vorstellungen vereinbares Investment? Rüstung ausschließen oder nicht? Bei der Atomkraft zum Beispiel kann man sich trefflich streiten und noch bei vielen anderen Dingen. Das heißt, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Und dann ist es ganz wichtig, denn letztendlich ist auch dieses Investieren, die Geldanlage, Nachhaltigkeit, macht die Finanzindustrie ein Geschäft daraus und spielt auch mit unseren ja, moralischen Vorstellungen, dass man zum Beispiel, es liest sich dann immer ganz schön, diese Verkaufsprojekte, dass man in einen Solarpark investiert oder in einen Windkraftpark oder womöglich noch in einen Wald oder ähnliches. Und man übersieht dann vor lauter löblicher moralischer Einstellung die Risiken, die damit einhergehen, nämlich, dass ich mein Geld nicht mehr gestreut, nicht mehr diversifiziert anlege. Wir bei Finanztipp gehen da einen vernünftigen Kompromiss aus meiner Sicht ein. Wir empfehlen, ja, Aktien-ETFs, die aber in vergleichsweise, und jetzt ganz wichtig, vergleichsweise nachhaltige Unternehmen investieren, die zum Beispiel einen CO2-Ausstoß deutlich reduzieren und ähnliches. Aber da sind jetzt auch nicht 100% Nachhaltigkeit drin, was auch immer das sein soll. Denn das ist ziemlich schwierig. Und das Entscheidende ist, mit so einem nachhaltigen ETF bin ich halt immer noch in viele hundert Aktien und damit viele hundert Unternehmen investiert. Und damit ist mein Geld immer noch breit gestreut, anstatt dass ich große Teile meines Geldes, sage ich jetzt mal, in einzelne Nachhaltigkeitsprojekte mit zweifelhaftem Ausgang investiere.
So, um jetzt den Bogen noch zum Ende zuzumachen, Thema Erbschaft. Also wenn dann gespart wurde, kann man es ja vererben und viele unserer Hörer sind auch tatsächlich da an einem Punkt, wo sie sich darüber Gedanken machen. Muss man etwas beachten, wenn man seinen Kindern, seinen Enkeln etwas vom Vermögen mit auf den Weg geben muss? Ist das tatsächlich so, dass man sagt, gib mit der warmen Hand oder sollte man warten, bis der tatsächliche Erbfall eintritt?
Es gibt zum Thema Vererben sehr viel zu sagen. Das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst ausmachen und klar werden muss, was möchte man eigentlich. Das ist nämlich, stelle ich auch fest, wir haben da viele Gespräche auch mit unserer Finanztipp-Community darüber und in vielen Fällen merke ich so raus, das ist den Erblassern, den Künftigen nicht so ganz klar. Wer jetzt was und wie viel bekommt, wie möchte ich es denn eigentlich? Also das ist das Wichtigste, was ich machen möchte und das dann auch, wenn es denn irgendwie geht, mit der Familie zu besprechen. Das ist auch sehr wichtig, dass die Absichten sozusagen klar sind, dass alle sozusagen da mit an Bord sind und dann ja, gib mit der warmen Hand, denn ich habe ja die entsprechenden Freibeträge. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne? 400.000 Euro pro Kind, das kann ich alle 10 Jahre verschenken. Und gerade wenn es um größere Beträge geht, insbesondere wenn Immobilien eine Rolle spielen, dann sollte man das tatsächlich frühzeitig ausnutzen. Da gibt es auch gute Konstruktionen, denn viele ältere Menschen, das verständlicherweise, haben doch auch Angst, selbst an die eigenen Kinder die eigene Immobilie zu verschenken. Und dann kann man sich über die Themen Nießbrauch und Wohnrecht, ich schmeiße das jetzt hier mal nur raus, kann man sich im Internet informieren, sich trotzdem gut absichern, sodass nicht, wenn man sich irgendwann später mal zerstreitet, die eigenen Kinder einen aus dem Haus werfen können oder ähnliches. Das sind ja verständliche Sorgen, die man hat. Es gibt da gute Regelungen, haben auch viele Tipps bei Finanztipp dazu, aber das Wichtige ist, sich erstmal klar zu machen, was will ich eigentlich und das dann mit der Familie eben nur weit wie möglich zu besprechen und zu klären.
Ich denke, wir sollten uns das Thema Erben auch mal auf Wiedervorlage sozusagen legen, Stefan, dass man da mal eine eigene Sendung zum Thema machen kann, weil ich glaube, da kann man viel drüber reden. Gut, soweit erstmal das, was so zusammengefasst an den verschiedenen Quellen bei uns eingegangen ist über E-Mail und App und Telefon.
Genau, ich würde mich jetzt wieder ans Telefon setzen und die nächsten Fragen entgegennehmen.
Dankeschön, Stefan. Ich würde noch das eine Thema, nämlich das Erben, einfach nochmal ganz kurz mit Frau Landgraf von der Verbraucherzentrale fragen. Ist das auch ein Thema? Also sind Erbstreitigkeiten, kommen die bei Ihnen auch auf den Tisch oder sagen Sie, nee, da sind wir raus, das hat mit Verbraucherschutz nichts zu tun?
Genau, da sind wir raus. Das hat mit Verbraucher, das sind keine Verbraucherrechte.
Okay, also da muss man sich mit den anderen justen dann.
Genau, da muss man zum Anwalt gehen.
Okay. Als ich so über das, was man in der Sendung besprechen könnte, nachgedacht habe, da habe ich so gedacht, naja, eigentlich wäre doch so eine Abkürzung zu einer Lottomillion, die würden doch diese ganzen Gedanken zunichte machen. Das würde doch ganz schnell gehen, ein paar Kreuze machen, Daumen drücken, jubeln. So einfach könnte es doch sein und man ist zu Reichtum gekommen. Ist natürlich mit einem Augenzwinkern, weil, ja klar, wir wissen selber, was da immer im Disclaimer steht, ne? Dass man eben wirklich da Riesenschweine haben muss. Aber immerhin, im vergangenen Jahr hat Sachsenlotte zum Beispiel ein ganzes Dutzend Menschen in Sekunden zu Millionären gemacht. Und auch in diesem Jahr hatten wir gerade erst die Meldung, dass wieder ein Lotto-Millionär in Leipzig gefunden wurde. Wenn ich es jetzt richtig mitzähle, war es, glaube ich, der sechste. Also für einen sicheren Vermögensaufbau ist das aber wahrscheinlich nichts. Das wollte ich vom Geschäftsführer der Sächsischen Lotto GmbH, Frank Schwarz, wissen, ob er schon mal Kunden gehabt hat, die gesagt haben, ich mache das jetzt, statt zu sparen, spiele ich.
Also die allermeisten unserer Kunden, die das mit großer Freude machen, und es sind Hunderttausende in Sachsen, machen das nicht als Mittel des Vermögensaufbaus. Da würden wir auch abraten. Das ist für sie so eine liebevolle Gewohnheit. Der zweite Grund ist, dass es ein kleines Glück ist, mal drüber nachzudenken, was wäre, wenn. Und wenn ich kleines Glück sage, dann meine ich das tatsächlich auch, weil die allermeisten Gewinner, die drüber erzählen, was sie damit machen, selbst bei Großgewinnen kommt nicht als der erste Wunsch, ich kaufe mir jetzt eine Yacht. Oder ich stelle mein Leben komplett um, sondern das sind eher mal eine schöne Urlaubsreise machen, mal die Kinder unterstützen, vielleicht ein bisschen Geld für später beiseite legen. Also auf solche Wünsche kommt man dann eigentlich. Wir haben das sogar einmal ausprobiert, indem wir bei der Euro-Jackpot-Einführung unterschiedliche Ideen oder Möglichkeiten, Geld auszugeben, zur Verfügung gestellt haben. Und da hat sich eine relative Mehrheit dazu entschieden, Polarnächte anschauen gehen zu wollen oder fahren zu wollen.
Diese schönen Polarlichter.
Die Polarlichter und diesen Traum und diesen Moment sich zu schenken und um gleich den Wettbewerb der Erlebnisse da anzuheizen. Wir hatten da auch Fallschirmsprung im Angebot. Okay. Wir hatten Formel 1 fahren im Angebot. Wir hatten ein Düsenjet fliegen im Angebot. Okay. Wir hatten in Schwerelosflug im Angebot. Also Sachen, wo ich sagte, das ist vielleicht noch schwieriger zu erreichen als Polarlichter anschauen. Und das war aber für mich ein total umstürzlerischer Moment, wo ich gesehen habe, es sind gar nicht die großen Träume. Und das macht Lotto menschlich.
Ah, okay. Also wir halten fest, ein Lotto-Million wäre sozusagen die Kirsche auf der Torte, sondern das ist aber nicht das Schwarzbrot mit Butter, was man jeden Tag braucht.
Genau.
Gut. Sie haben eben schon ein paar Zahlen angerissen. Haben Sie die noch ein bisschen konkreter? Also wenn man so Statistik mal kurz schauen will, wie viele Mitspieler, wie viel nehmen Sie ein, wie viel schütten Sie davon wieder aus?
Wir haben pro Woche im Durchschnitt 780.000 Tipps. In Spitzenzeiten geht das bis auf 1 Million hoch. Wir können aber nicht sagen, wie viele Menschen hinter diesen Tipps spielen, weil 70% unseres Geschäftes ist tatsächlich in Annahmestellen und ist anonym.
Und da kann ja ein Mensch mehrere Tipps abgeben, weil er eben sein Glück ein paar Mal herausfordert.
Aber von der Größenordnung würde ich denken, 500.000 Sachsen spielen Lotto. Unterschiedliche Varianten, unterschiedlich auch von den Altersgruppen. Die Älteren sind ein bisschen mehr bei 6 aus 49. Das Mittelalter beim Euro-Jackpot, die Jugend oder die Jüngeren, also Lotto darf man ab 18 spielen, logischerweise, da achten wir auch sehr, sehr strikt drauf, aber die Jüngeren spielen allermeistens Rubbellose.
Okay.
Das ist tatsächlich das Hauptprodukt. Summa summarum, pro Jahr bringt das an Umsatz etwas mehr als 340 Millionen. Davon schütten wir die Hälfte aus, das ist gesetzlich geregelt, da sind wir gar nicht frei. 50% geht wieder an die Gewinner zurück.
Ja.
Dann sind ungefähr 9% Vertriebskosten und der Rest, und das sind über 40%, gehen an den Landeshaushalt. Und dort gibt es zwei Wege. Das eine kommt über die Steuer und das andere kommt tatsächlich als Ausschüttung an den Landeshaushalt. Das sind ca. 70 Millionen und in der Summe geht das in Gemeinwohlfinanzierung.
Das wollte ich nämlich fragen. Was finanziert man mit Lotto so? Also, dass man damit Dinge finanziert, die man sonst vielleicht gar nicht finanzieren könnte. Das hat man irgendwo schon mal gehört. Mhm. Aber haben Sie ein paar Beispiele für Sachsen, vielleicht auch für die Region Leipzig?
Also wo wir ganz stark dahinterher sind, ist alles, was Sport ist. Also da gibt es unterschiedliche Punkte. Am bekanntesten, aber am wenigsten sichtbar ist, glaube ich, die Finanzierung, die in den Landessportbund geht. Die als Lottomittel dem Landessportbund zugewiesen werden, sind etwa 14 Millionen. Und das ist für den Breitensport eine ganz, ganz relevante Größenordnung.
Wir haben ja den Landessportbund auch schon ein paar Mal in der Sendung gehabt. Das heißt, wir wissen ja, das ist ja jeder Verein, der irgendwo in Sachsen aktiv ist, ist ja letztendlich damit verknüpft.
Damit gebunden. Und das ist neben dem eigentlichen Mittelzufluss ist es uns eine Freude, weil man daran auch tatsächlich sieht, wie Gemeinwohl in der Fläche funktioniert. Lotto versteht sich als ein regionales Haus. Also wir können nur in Sachsen spielen, wir dürfen nur in Sachsen spielen, wir dürfen nur in Sachsen anbieten. Und wir haben nicht nur als staatseigener Betrieb, sondern auch vom Selbstverständnis den Wunsch, dass dieses Geld auch im Lande bleibt. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium und deswegen regional. Zum Beispiel hier auch für Leipzig extrem relevant. Etwa 3 Millionen gehen in die Musikschulen in Sachsen und sichern damit den Bestand auch in der Fläche. Ein Gutteil der Schlössersanierung ist mit dem Lottogeld durchgeführt worden. Deswegen sieht man auch an den staatseigenen Schlössern Rochwitz oder Augustusburg oder auf der Festung Königstein Plaketten mit Lotto drauf, dass es mit dem Geld finanziert wird. Und da man immer sagt, dass Burgen und Schlösser so ein Stein gewordenes Erinnerung im Lande sind, sind wir da auch ganz stolz drauf, dass auch da Lottogelder entsprechend reingehen, auch wenn wir es selber nicht entscheiden. Also in Sachsen ist die Regel ganz eindeutig so und finden wir im Übrigen auch gut, dass der Landtag darüber befindet. Kunst und Kultur, Sport, Naturschutz, Denkmal, Suchtunterstützung. Ja. Und das sind die Felder, wo Lottomittel eingesetzt werden dürfen. Und das ist über alle Zeiten so gewesen. Also viele Sachen, gerade hier, wir sprechen gerade in Leipzig, Völkerschlachtdenkmal ist mit Lottomitteln grundfinanziert worden. In Dresden die Frauenkirche mit Lottomitteln grundfinanziert worden. Also das ist auch eine Geschichte, die wir in die Zukunft weiterschreiben wollen, konkrete Sachen zu treiben.
Geht es Ihnen dann manchmal persönlich so, dass Sie irgendwo da zum Beispiel vorbeikommen, sehen einen kleinen die Lotto-Plakette mit dabei und sagen dann, ohne uns gäbe es das so in dieser Form nicht?
Ja, aber das hängt natürlich auch ein bisschen mit zusammen, dass ich ein großer Burgen- und Schlösser-Fan bin. Wir wissen das aber auch und wir spiegeln das auch intern im Haus. Das ist für einen Großteil unserer Mitarbeiter eine relevante Fragestellung, wieso sie bei Lotto arbeiten. Das merken wir auch in Bewerbungsgesprächen. Es ist ja so, dass ein Teil dieser Mittelverwendung draußen gar nicht bekannt ist, sondern teilweise erst Bewerber, wenn sie sich mit Lotto beschäftigen, dann feststellen, okay, da gehen also Lottomittel hin. Oha, wusste ich gar nicht, dieses bekannte Lotto-Prinzip. Das ist für die dann aber ein Motiv, tatsächlich bei uns anzufangen oder sich zu bewerben. Also wir haben gerade Bewerbungsrunden und ich habe das in einigen der Texte auch gelesen, weil für die Generation Z ist Gemeinwohl, Gutes tun etc. Sinn stiften, ein relevanter Grund bei einem bestimmten Arbeitgeber zu sein. Und wir machen das auch anfassbar. Das ist tatsächlich eine Sache, wo wir mal versuchen, aus diesen großen Zahlen rauszukommen. Wir haben einmal im Monat eine Aktion Möglichmacher. Das ist dann nicht Haushaltsgeld, sondern das ist Marketinggeld von uns, wo wir einmal im Monat einen Prominenten 5.000 Euro in die Hand geben und ihm die Möglichkeit geben, damit Gutes zu tun. Da mischen wir uns gar nicht ein. Da kommen ganz unterschiedliche Verfügbarkeiten hin. Professor Maul vom Bach-Archiv hat es genutzt, um seinen Bachwald weiter anzupflanzen. Wir haben schon mal ein Feuerwehrdach mit dem Geld saniert gesehen. Unterschiedlichste Sachen, um dieses Lotto-Prinzip anfassbar zu machen. Und das finden wir gut.
Jetzt hatten Sie eins nebenbei angesprochen, dass Sie auch die Suchtprävention mit unterstützen. Und das ist ja so ein Punkt, den man beim Glücksspiel ja, man kennt ja auch den Disclaimer, Glücksspiel kann süchtig machen und so weiter, dass er auch eine Rolle spielt. Ist das dann so ein bisschen Wasser in dem Wein, auch gerade bei den jungen Bewerberinnen und Bewerbern, die dann sagen, wir wollen was Gutes tun, aber wir müssen leider dann diese Kröte schlucken, dass die Menschen auch in eine Suchtgefahr laufen könnten?
Ja, man muss die Spielform wirklich unterscheiden. Und wir wissen das sehr genau, weil alle staatlichen Lotterien finanzieren gemeinsam mit anderen Akteuren die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also die Suchtberatung, die telefonische Suchtberatung. Das bedeutet, dass ich einmal im Quartal die Auswertungszahlen bekomme, weswegen Leute da anrufen. Und deswegen weiß ich auch, dass von Lotterien keine Suchtgefahr ausgeht. Es hängt einfach damit zusammen, sie geben einen Tipp ab. Und dann haben sie 2 Tage später die Ziehung. Oder selbst wenn sie es an einem Samstagabend machen, vor Annahmeschluss, müssen sie ein paar Stunden auf den Ziehungsentscheid warten. Und das ist keine Spielcharakteristik, die Suchtverhalten begünstigt. Und folgerichtig passiert das nicht. Und bei Sofortlotterien, also bei Rubbellosen, wo man ja sagen könnte, da kaufe ich mir 100 Stück und verschulde mich damit, ist die Anzahl begrenzt auf 10 pro Tag.
Soweit Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto GmbH. Kann man eigentlich so von Aktien-ETFs, sage ich mal, sei die Solenato auch süchtig werden, dass man sagt, Geldanlage kann auch süchtig machen. Müssten wir da auch ein Disclaimer dran schreiben?
Ich glaube, dass es tatsächlich eine gewisse Suchtgefahr besteht, aber nicht so, wie ich das begreife, sondern wenn ich letztendlich dem Ruf, der, wir nennen das gerne Finanzpornografie, erliege, nämlich der Gier letztendlich. Ne? Also wenn mir wie von Finfluencern oder wem auch immer da zu große Summen, zu große Renditen versprochen werden, dann kann ich mich da schon reinsteigern, auch mit Aktien-ETFs, denn Aktien-ETF ist nicht gleich Aktien-ETF. Es macht einen großen Unterschied, ob ich einen Weltstandard-Weltaktien-ETF mache oder irgendwas sehr Spezielles, was dann eventuell auch noch gehebelt ist, wo sowohl meine Gewinne als auch meine Verluste größer werden. Da kann ich schon mich in Spielereien rein verlieren, die dann durchaus eine gewisse Suchtgefahr beim Zocken mit Aktien, Aktien-ETFs und allen möglichen Finanzinstrumenten, auf die ich dann noch komme, ich sag mal sowas wie Turbo-Zertifikate, da anstehen, das geht schon eine gewisse Gefahr aus, sondern das ist genau auch die Message meines Buches, Schuster, bleib bei deinen Leisten sozusagen, halt's einfach mit den vier Töpfen, über die wir gesprochen haben, und ja, alles, was darüber hinausgeht, wäre ich eben auch vorsichtig und muss man sich auch mal in den Spiegel schauen, ob man noch das unter Kontrolle halten kann, sich selbst.
Gut, war mehr oder weniger schon fast ein schönes Schlusswort, weil wir tatsächlich auch jetzt nur noch 2 Minuten übrig haben. Aber ich frage noch einmal, Frau Landgraf von der Verbraucherzentrale. Verbraucherzentrale fängt mit V an, Vorsicht auch. Das ist erstmal schon eine gute Eselsbrücke. Ja. Solche Dinge wie, da kommt jemand mit irgendwas um die Ecke und sagt mir, hey, du wirst schnell reich, da sofort immer die Alarmglocken an.
Unbedingt. Das sehen wir immer wieder, dass Lottoversprechen gemacht werden oder dass dann auch...
Also nicht von dieser Firma, sondern von irgendwelchen anderen Bürgern.
Genau, die sitzen alle im Ausland, also Zypern und Irland, wo immer auch sie sitzen. Und dann meistens mit einem Telefonanruf, dass man angeblich ein Lotto-Abo hat, und werden die Daten herausgefordert bzw. herausgelockt. Dann bekommen die Verbraucher eine Abbuchung auf ihrem Konto, von der sie nicht wissen, was es ist. Und das soll dann das Lotto-Abo sein. Und die letzte Masche, die wir dann gesehen haben, war dann, haben die Verbraucher Briefe bekommen, angeblich vom Gerichtsvollzieher, und sollten für nicht bezahlte Abos tausende Euro an einen imaginären Gerichtsvollzieher zahlen, der natürlich auch im Ausland gesessen ist.
Okay, also dann, wenn sowas ist, dann immer jemanden fragen, dem man vertraut, zum Beispiel.
Genau, zur Verbraucherzentrale kommen.
Na, das ist gut. Dann erstmal Dankeschön, Frau Landgraf, dass Sie von der Verbraucherzentrale zu uns ins Studio gekommen sind für sehr diese gerne. Sendung. Danke. Ich sage auch Dankeschön nach München an Saidi Solenato, Chefredakteur von Finanztipp, und das Buch Finanzen ganz einfach. Wir haben es jetzt fast schon vorgelesen, könnte man sagen, aber es hat noch viel mehr Seiten, es gibt noch viel mehr, und das erscheint demnächst. Dankeschön, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben.
Ja, danke, sehr gerne.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Beate Landgraf, Juristin, Rechtsberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, und Saidi Solenato, Chefredakteur von Finanztipp und Autor von Finanzen ganz einfach, dem brandneuen Buch. Ich bin Thomas Lopau und ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort in der ARD-Audiothek gibt es weitere Podcasts zu unserem Thema. So fragen die Kollegen vom WDR zum Weltspartag, ist der aus der Zeit gefallen oder aktueller denn je? Und in der Podcast-Reihe Gold und Asche, da gibt's 25 Folgen zu allen Finanzthemen. Von uns, von Dienstags Direkt, erscheint nächste Woche die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.